Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, einer kleinen, in Anführungsstrichen, Jubiläumsfolge. Es ist nämlich die 30. Folge von unserem Podcast hier.
Wow,
30, welch eine besondere Zahl, oder? Absolut. Wir haben einfach nach der nächstbesten runde Zahl gesucht, um diesen Podcast hier machen zu können. Ja, wieder am Start ist das Power-Duo des Podcastens, geboren aus den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das ist zum einen der unglaubliche, wunderschöne, ultra-talentierte Justin Hombach. Und,
yes!
Und halt Fabian. Ne?
Hallo, ja, Fabian. Genau. Hallo Justin.
Nein, und natürlich
auch. Oh, 30 Folgen schon, meine Fresse. Wann hört das endlich auf?
Du hast damit angefangen. Ich warte nur darauf, bis du irgendwann mal damit aufhörst.
Ja,
so.
Irgendjemand zieht den Stecker schon zuerst.
Ja.
Nein, das ist natürlich...
Ja. Das ist natürlich sehr schön, genau. Ja. Doch, du wolltest auch irgendein Kompliment wahrscheinlich sagen. Ne? Ich möchte dich nicht daran unterbrechen, mich mit Komplimenten zu behaupten.
Natürlich.
Ja. Also, wir wollten hier diese Folge nicht mal in Anlass nehmen, weil wir uns letztens gedacht haben, boah, wir haben jetzt auch ein paar, ich sag mal, Anführungsstrichen, negative Folge gehabt, wo wir uns über Dinge aufgeregt haben, wie die Talentfolge oder halt auch die Floskelnfolgen. Wir wollen das jetzt mal zum Anlass nehmen, wir wollen mal über die deutsche Gitarre-Szene reden und vor allem mal ein bisschen so Tribut zollen an die deutsche Gitarren-Szene, weil ich finde wir finden die deutsche Gitarren-Szene hat sehr, sehr viel zu bieten. Hat viele, viele Gitarre-Player zu bieten, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt, die noch ein bisschen im Underground sind, aber die sich definitiv lohnen, mal anzuhören. Die wollen wir uns ein bisschen heute angucken. Aber wir fangen mit was an, Fabian, erstmal? Wir wollen es nämlich in so zwei Parts unterteilen.
Ja, wir wollen das in zwei Parts unterteilen. Und zwar einmal, wie gesagt, zu schauen, was für Talente oder Gitarristen wir haben, die wir besonders sehr schätzen, die nicht ganz so im Rampenlicht stehen, wie sie eigentlich stehen sollten vielleicht. Und ein bisschen die Geschichte der deutschen Gitarrenszene. Ne? Wie hat's angefangen? Wer war da so?
Genau.
Ne?
Wer war wichtig für die deutsche Gitarrenszene? Wer hat eigentlich international die Flagge hochgehalten? Und fangen wir doch mal damit an, um so ein bisschen chronologisch durchzugehen, weil nämlich, ich denke, die Gitarristen, die wir dann aufzählen können und so ein bisschen Name-Shouting machen können, Name-Dropping machen können, die wir auch in hohen Tönen loben werden, die sind ja aus unserer heutigen Zeit. Und so hatten wir so ein bisschen eine Chronologie drin. Fangen wir doch mal mit der Geschichte an. Wir haben uns ein bisschen recherchiert und in deiner Recherche, Fabian, wer waren denn so mit, was würdest du denn so intuitiv sagen, wer so der erste deutsche wichtige Gitarrist war?
Ich würde sagen, wenn man so weit zurückschaut, der erste, der mir so intuitiv einfällt oder die erste Band, die mir einfällt, wäre zum Beispiel die Scorpions, ne, mit Uli John Roth an der Gitarre. Ich meine, das wäre der erste Gitarrist gewesen. Ich glaube, der war so dabei, lass mich nicht lügen, 73 bis 76 oder so. Müsste ich jetzt lügen, also da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist zum Beispiel einer der ersten, der das so ein bisschen vorangetrieben hat, auf hohem Niveau, würde ich mal vorsichtig sagen, zumindest in dem Genre.
Ja klar, ich meine, die Scorpions waren halt, glaube ich, federführend für eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt. Gerade im Rock-Metal-Szene sehr, sehr beeinflussend. So Bands wie Metallica sind auf alle Fälle mega beeinflusst von den Scorpions. Kirk Hammett hat extra, als er mal irgendwie in Hannover war, hatte sich mal die Zeit genommen, so ein bisschen halt eben sich bewusst zu machen, okay, krass, ich bin jetzt hier in der Stadt, wo meine Helden quasi herkommen. Ist ja nicht nur Uli John Ross, wir haben auch die Schenker-Brüder bei Scorpions, so. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich damit zu wenig mit Scorpions aus. Vielleicht weißt du das ungefähr. War das zuerst Michael Schenker, zuerst Rudolf Schenker? Wer ist eigentlich der ältere Bruder?
Ja.
Und war das zuerst Michael und Uli oder war das zuerst die Brüder zusammen? Hast du da eine Ahnung, in welche Richtung das war?
Also ich meine, man darf mich dann auch gerne korrigieren. Also Uli und Roth war der erste, bin ziemlich sicher. Und ich glaube, danach waren es tatsächlich die Schenker-Brüder. Und die haben sich
Ich meine, einer war auf alle Fälle schon von Anfang an mit dabei, meine ich.
Ist das so?
Ich meine, einer von den beiden war schon von Anfang an mit dabei und Rudolf war wahrscheinlich dann der, Uli war dann vielleicht halt der Zweitgitarrist und, aber ich glaube, das ist jetzt gerade, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt versuche hier alles in die Länge zu ziehen, um nebenbei bei Google
mal zu schauen.
Scorpions aber mal zu schauen, damit wir hier wie die Experten rüberkommen.
Genau.
Warte, lass uns das doch gerade mal schnell aus.
Ja, guck mal.
Das ist schnell gemacht, weil ich glaube, sowas war das, aber wie gesagt, ich kenne mich dafür, ist halt auch nicht so meine Generation. Also Gründungsmitglieder, Rudolf Schenker, Karl-Heinz Vollmer an der Gitarre.
Okay.
Kennt man natürlich, ne?
Habe ich noch nicht so von gehört, muss ich zugeben.
Ja, also, kennst du nicht den legendären Karl-Heinz Vollmer? Nein, noch nie von gehört. Nee. Ja, genau. Rudolf Schenker, Matthias Jabs.
Ah, heißt der nicht?
Natürlich.
Ist der immer noch, oder nicht?
Matthias Jabs, der ist momentan bei, ist, seit 78, genau. 79, ist in der aktuellen Besetzung. Genau, und voller Uli John Roth, 73 bis 78. Und klar, doch tatsächlich, Michael Schenker hat auch früh schon angefangen, aber die haben sich dann, glaube ich, immer wieder verkracht.
Das sind ja Brüder und die haben sich ständig verkracht. Ne?
Ja,
kann
ja,
ich da eine
ja,
kleine Geschichte erzählen, weil ich habe ja,
ja
mal
klar,
die G3 live gesehen, sollte man auch kennen. Das war zu dem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, es war Uli John Roth tatsächlich, Joe Satriani und Michael Schenker.
Ach
und,
krass.
Ja, dann war Michael Schenker dran und der steht dann so am Bühnenrand und du hast richtig gesehen, der hat auf jeden Fall Backstage irgendwie was eingenommen. Was es auch immer war. Also die Pupillen, die Augen waren so weit auf und er war auch so ein bisschen am Torkeln. Ich glaube, aber auch das war so die einzige Tour, die er mit denen gespielt hat. Ich glaube, der war psychisch ziemlich am Ende. Und also vom Spielen her, ich erinnere mich nicht mehr, ich war damals 16 oder so, keine Ahnung. Hat bestimmt gut gespielt, keine Frage, aber der Gig war, glaube ich, so der letzte dann mit den beiden.
Oh,
das war richtig krass, der ist fast umgekippt auf der Bühne. Ne? Das war heftig.
Uli John Roth hat später noch bei G3 auf alle Fälle Abmann gespielt, weil es gibt nicht
Es gibt
ja dieses eine Video, das ist ganz lustig, da Satriani, Petrucci und Uli John Roth. Und Uli John Roth ist ein bisschen anstrengend bei dieser Live-Auftritt, weil Uli John Roth hat von seiner Art natürlich sehr esoterisch mit seiner Sky-Gitarre, mit seinen, was ist die 38-bündige Gitarre mit 7-Seiter, mit einer hohen A-Seite und so weiter und so fort. Und er fühlt halt die Musik und Petrucci spielt ein geiles Lick und er spielt halt direkt in Petruccis Lick rein so. Und unterbricht ihn halt sofort. Ich denke, du unterbrichst gerade hier den Meister. Nee, aber klar, Uli John Roth, vor allem das Stück Sales of Charon, oder wie das
Sales
heißt.
Of Charon,
das ist so ein Instrumentalstück, in E-Phrygisch dominant. Das haben wir auch dann mal Metallica gecovert und Petrucci hat das auch mal irgendwo gespielt und so. Also mega, mega riesiger Einfluss. Ist, glaube ich, mal auf Einfluss technisch mit einer, also sind die Scorpions auf alle Fälle mit die erfolgreichsten.
Oh ja.
So, vom Einfluss her auf alle Fälle, ja.
Sag mal, der Uli John Roth hat da ja auch ordentlich abgespeedet für die Zeit, ne? Hut ab. Also,
für die Zeit auf alle Fälle, ja,
schon
klar.
Schon krass.
Klar. In anderen Musikrichtungen geht es tatsächlich vom Einfluss auch noch ein bisschen weiter zurück. Ich habe mich halt vor allem hauptsächlich viel mit der Jazzgitarre jetzt auseinandergesetzt, weil ich mir überlegt habe, okay, was gab es eigentlich so für Gitarrenstile am Anfang von der Gitarre? Und da hatten wir natürlich viel die klassische Gitarre. Da muss ich sagen, kenne ich keinen so. Weiß nicht, kennst du einen? Ich bin halt zu wenig in der klassischen Gitarre dafür drin, damit ich mich ein bisschen mehr darauf
fokussiere. Ich glaube, das ist auch nicht so unser Feld, ne? Klassische Gitarre, da kann uns da jetzt
irgendwie. Ja, wobei ja eigentlich Deutschland schon, dass ich meine, mit Bach
und klar,
hat ja schon viel, viel Frage, Laute und.
Ist nicht
Mozart,
so unser Spezialgebiet, würde ich mal vorsichtig sagen.
Ach so, für uns beide, ja. Aber also, wenn ihr da auf alle Fälle Empfehlungen kennt von deutschen geilen klassischen Gitarristen, haut raus!
Ja.
Haut raus den Scheiß. Nee, aber in der Jazzgitarre gibt es halt einige Leute, die deutsche Flagge sehr hoch gehalten haben, relativ früh. Und einer der ersten Namen, die da so fallen, die sehr erfolgreich sind, ist Volker Kriegel.
Mhm.
Ja. Volker Kriegel ist, meine ich, Düsseldorfer sogar.
Düsseldorf.
Glaube ich, das Düsseldorfer, genau. Baujahr 43, das heißt, hat halt so viel in den 60ern, in den 70ern viel Jazzgitarre betrieben, die deutsche Flagge hochgehalten. Hier mit Mangelsdorf, Emil Mangelsdorf heißt er, glaube ich, das ist ein deutscher Posaunist, der sehr erfolgreich war, mit dem zusammen gespielt, so eine Supergroup gehabt. Bestimmt auch irgendwie bei, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber, ach Gott, wie heißt nochmal dieser eine erfolgreiche deutsche Saxophonist, der das Tatort-Thema zum Beispiel gespielt hat.
Klaus.
Der hatte nämlich so eine Fusion-Band auch gehabt und ich komme gerade nicht auf den Namen, liegt der auf der Zunge. Oft gehört, weil meine Eltern immer sagen, oh, das ist der und der und der und der und der. Ich muss mich auch kurz korrigieren, Albert Mangelsdorf ist der mit der Trombone, der Posaunist. Aber
Klaus Doldinger?
Doldinger, genau, mit Passport, so hieß die Fusion-Band. Jetzt weiß ich nicht, ob Volker Kriegel da mitgespielt hat, aber da haben einige deutsche Gitarristen auch mitgespielt und Passport war da relativ bekannt für. Aber Volker Kriegel, meine ich, war halt zum Beispiel dann auch eben ein Lehrmeister und ein Lehrer für einen der bedeutendsten Jazz-Gitarristen aus Deutschland, der auch immer noch sehr aktiv ist, das der gute Frankfurter, ja.
Sargmeister? Michael Sargmeister.
Sargmeister. Ja. Michael Sargmeister. Michael Sargmeister, krasser Dude auf alle Fälle. Ich habe den jetzt schon öfters mal live gesehen, auch. Also an der Jazzgitarre. Mhm. Unglaublich krasser Typ. Der wurde halt schon als Kind, der war halt schon mit 13 so der Superstar, so. Ach, war so sehr früh schon das Wunderkind und alles und hat halt, ich sag mal, dort die deutsche Flagge hochgehalten, auch international. Und ja, es ist
viele
schon.
Viele Lehrbücher auch. Verfasst.
Ja, viel in dem Bereich, tut auch viel unterrichten, unterrichtet an der Hochschule für Musik in Frankfurt, aber, das muss man dazu sagen, ich kenne mich damit ja aus, die Hochschule errichtet Jazz, er unterrichtet Jazzgitarre in der Hochschule für Musik von Frankfurt, okay. Aber die Hochschule für Musik von Frankfurt hat keine Jazzabteilung.
Oh, okay.
Ja, der unterrichtet dort nämlich für die Leute, die auf Lehramt studieren.
Ach, okay.
Ja, du kannst dort, wenn du klassische Gitarre studierst in Frankfurt oder auf Lehramt, dann kannst du beim Sargmeister Unterricht haben. Weil sonst gibt es ja in Frankfurt nur die Frankfurter Musikwerkstatt, die quasi die Jazzabteilung ist. An der habe ich ja studiert. Aber der Sargmeister ist an der Hochschule in Frankfurt, für die Lehramtsleute, für die Klassiker. Ja. Tatsächlich.
Jedenfalls.
Im Jazzbereich gibt es so einige. Thorsten De Winkel ist auch noch so einer. Ich glaube, der kommt aus Aschaffenburg. Der hat mal in New York eine Zeit lang gelebt und so. Man muss natürlich hier auch dann unterscheiden. Wir reden jetzt hier von Jazzgitarristen. Es wird natürlich nie eine Höhe und einen Einfluss haben wie jetzt die Scorpions so. Also ich glaube, der ganz normale Rockgitarrist kennt mich, Sargmeister nicht. Denn Jazz ist halt deutlich nischiger. Aber in dem Bereich haben wir tatsächlich sehr, sehr viele Gitarristen, gerade so aus 60ern, 70ern, die dort sehr aktiv waren, die sehr die deutsche Flagge hochgehalten haben. Aber dann klar, in den 70ern in der Rockmusik kam natürlich Scorpions und ich glaube, von dort aus macht es auch Sinn, dann auch mehr sich auf die Rockmusik, was wir für deutsche Rockbands haben, die wichtig für die deutsche Gitarrenszene waren, dass wir uns darauf so ein bisschen fokussieren. Was gibt's denn sonst noch so für deutsche Rockbands aus den 80ern? Weißt du das, wer da sonst noch so ist, der sehr erfolgreich ist, der sehr stilprägend ist? Weil da haben wir noch ein paar.
Ja,
da haben wir noch ein paar, vor allem aus dem Metal-Bereich so.
Gibt's einige. Fang du doch mal an mit dem Metal-Bereich.
Gut den Ball weitergegeben. klar, Accept ist natürlich, steht ganz vorne dran. Accept ist sehr, sehr wichtig für, ich sag mal, die Power-Metal-Bewegung. Hier, Halloween.
Natürlich. Ach ja, genau, stimmt. Da ist doch
auch, kommt, glaube ich, auch aus dem Pott, ne? Wolfgang.
Grab,
ich Wolf.
Grab,
Grepo. Das war diese. Ich hatte nämlich mal eine CD von, glaube ich, dem Halloween-Gitarristen.
Habe ich auch gehabt.
Wolfgang. Ach, Jemini. Wir und unsere nicht vorhandene Recherche. Super vorbereitet hier. Also zum einen Kai Hansen, klar.
Ja, genau. Dann gab es Michael Baygraat.
Die anderen sagen mir jetzt aber nichts. Aber Kai Hansen ist Halloween natürlich. Sehr, 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 sehr wichtig.
Ach, Roland Karpow.
Hat auch später bei. Kennst du den, echt?
Ja, ich meine, der hätte. Ist das nicht gewesen? Irgendjemand hat auch so ein Soloalbum rausgebracht. So ein bisschen Malmsteen-Style-mäßig in die Richtung.
Ja, warte. Ich bin nämlich auf das. Naja, oder meinst du nicht Wolf Hoffmann von Accept sogar?
Nein.
Meinst du sicherlich? Weil ja. Wolf Hoffmann von Accept hat mich mal auch ein Soloalbum rausgebracht. Ich zeig dir mal das Titelbild davon. Das hat mich damals sehr geflasht. Das war nämlich so irgendwie Style. Und er hat auch so klassische Nummern genommen und die, ich sag mal, als Metal-Gitarre dann gespielt. Also so hier, wie heißt das? In der Bergkönig, in den Hallen des Bergkönigs, genau. In the Hall of the Mountain King, genau. Ich finde, doch hier. Warte mal ganz kurz. Da sitzt der so mit seiner Flying V und denkt nach, so ein Typ mit Glatze, sicher nicht?
Das ja, ich kenne das Album, aber das meine ich definitiv nicht. Das war irgendjemand anders. Verdammt, warum komme ich jetzt nicht da drauf? Ich
hatte sogar aber Wolf Hoffmann von Accept, eine Hardrock-Band, ist super erfolgreich und lustig. Die hatten mal einen Michael Wagner an der Gitarre.
Ehrlich?
Nicht zu verwechseln mit unserem Michael Wagner. Ja. Wobei Michael Wagner, also Michael und Wagner, sind ja zwei sehr.
Ich habe gerade was anderes verstanden im Kontext, aber ist egal, das möchte ich jetzt nicht erwähnen.
Echt?
Das sage ich dir später. Nein, das ist lustig. Nee, das ist tatsächlich dieser Roland Grabhoff gewesen, mein Grabhoff. Wie das ausgesprochen wird. Da gibt es so ein Album, das heißt Walk on Fire. Vom Album, das heißt Kaleidoscope, das Album. Ist 99 rausgekommen. Das sieht auf dem Cover so ein bisschen aus wie irgendwie so leicht in die Richtung.
Cool.
Ich meine, das
war gewesen. Apropos Yngwie-Klon, da haben wir durchaus auch ein paar Gitarristen. Vor allem, es gibt einen Gitarrist, den ich immer als Yngwie-Klon betitelt habe, aber ich glaube, er selber wird sich mehr als Rainbow, wie heißt denn?
Blackmore.
Genau, Blackmore-Klon. Ja. Weißt du, von wem ich rede?
Ja. Axel Rudi Pell, meinst du?
Axel Rudi Pell natürlich, genau.
Aus dem Ruhrpott, genau.
Von dem hatte ich auch mal mit 14 mir eine CD geholt. Ja, wie heißt die? Ich glaube, ich The Clown oder irgendwie sowas oder Majesty oder irgendwie sowas.
Irgendwie sowas.
Irgendwie war cool, aber war halt auch so, dachte man, ja, schon ist er irgendwie Style, so Stratt ja. Und ich. Aber ja, fand ich cool auf alle Fälle. Das ja. Auch international. So diese in der Hardrock-Szene. Generell so in der Hardrock, frühen Metal-Phase haben wir echt einige Bands und deren Gitarristen, die natürlich dann auch, also so jemand wie UDO zum Beispiel, zu dem wir später eine Udo Dirk Schneider, zu dem wir später auch nochmal kurz kommen, wegen seinem jetzigen Gitarristen, aber dazu später. Aber dann natürlich auch so Bands aus dem Thrash-Metal-Bereich. Ich sag mal, die jetzt zwar in der Szene erfolgreich waren, aber jetzt als Gitarristen natürlich nichts vorangebracht haben. Da kennt man auch mehr die Bands, ich sag mal vom Namen her, aber jetzt nicht gerade die Gitarristen, sowas wie Destruction oder Creator oder Sodom, hier Tom Angel Ripper, die ganze Schiene, also die ganze Spät-80er Thrash-Phase, da hatten wir in Deutschland schon ordentliche Dampfwalzen gehabt, aber wie gesagt, kennt man halt die Gitarristen nicht so sehr. Die Bands, mega, mega einflussend, aber die Gitarristen kennt man halt da nicht so sehr. Aber ich denke mal, Wolf Hoffmann oder halt hier Kai Hansen, vor allem Kai Hansen ist, glaube ich, ein sehr bekannter Name in der Gitarrenszene, eben weil er halt die Power-Metal-Schiene mit seinen Keepers of the Seven Keys, glaube ich, hieß das Album oder so. Ja, genau, Keeper of the Seven Keys, damit waren die sehr, sehr, sehr erfolgreich. Da haben dann natürlich auch wieder so Bands geprägt wie Blind Guardian. Und Blind Guardian ist für uns eventuell sehr interessant, weil wir bald den einen Gitarristen von Blind Guardian hier als Gast mit dabei haben, den Markus. Aber Blind Guardian ist halt momentan mit einer der erfolgreichsten Metal-Bands. Und da haben die beiden Gitarristen, André Olbrecht und Markus Sieben, haben gerade in der Power-Metal-, Heavy-Metal-Szene viele Leute beeinflusst, was so doppelte Gitarren angeht, was so gewisse Kompositionsgeschichten angeht. Und ich mag Blind Guardian sehr. Ich finde, Blind Guardian sind, und da denkt man vielleicht gar nicht so oft drüber nach, wenn man so sich die anhört, aber einer der Haupteinflüsse von Blind Guardian ist Queen. Und ich finde, das hörst du. Blind Guardian hat Momente und Stücke, wo du denkst, okay, das ist gerade Queen in Metal. Weil du halt von den Harmonien, von den Aufbauen, vom Gesang her, du merkst richtig, dass Queen einer deren größten Influences so ist. Ja,
da musst du eben, habe ich noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Früher mal so reingehört. Haben die nicht auch so Dudelsack-Elemente oder vertue ich mich jetzt?
Nee, das haben sie nicht so wirklich. Also die haben zwar viel Orchester, die haben viel Orchester und natürlich auch als Thematik Mittelalter und Fantasy und so Geschichten, aber Dudelsack.
Ja, aber da gibt es auch eine deutsche Band, die das hat, auch so eine Metal-Kombo.
Ja klar, also was wie Subway to Sally, In Extremo. Okay. So, da haben wir ja schon ein paar hier in Deutschland, klar. Wie ist denn das so aus dem Blues-Bereich? Wen gibt's denn da so, der ein bisschen erfolgreicher ist von uns deutschen Gitarristen? Das ad hoc. Sag ich mal, bis auf unseren lieben Herrn Wagner. Was ist denn hier mit, gab's nicht mal so...
Achso, ich dachte, du meinst jetzt weiter zurückliegend.
Noch weiter nee, zurück. Auch, ich meinte ja auch abgesehen von denen, aber weiter zurück. Gab's nicht auch mal so einen Jimi Hendrix-Klon als deutschen Gitarristen?
Ja, Randy Hansen, meinst du?
Randy Hansen, genau, Randy Hansen. Wo ist der geboren?
Er ist in Seattle geboren, deswegen weiß ich nicht.
Das heißt... Ach, Seattle hast du gesagt. Ich habe Zirkel verstanden.
Nein, in Seattle. Also, ich bin ehrlich, ich habe gerade mal bei Wikipedia, weil er mir nämlich auch einfiel. Und habe gesagt, ey, das ist doch der Hendrix-Cover-Mensch, der Elvis, der Hendrix. Und da habe ich aber geguckt, okay, der ist geboren in Seattle, aber er lebt doch in Deutschland, oder? Also ich weiß es nicht genau.
Ich meine, dass er viel hier
er ist definitiv mit sehr der deutschen viel in Kultur Deutschland zu tun unterwegs. Hat. Genau, exakt.
Ja, ja.
Genau. Also keine Ahnung, laut Wikipedia-Eintrag angeblich geboren in Seattle.
Aber sonst so aus dem Blues-Bereich, ich meine, da muss man auch zu sagen, dass der Blues jetzt auch nicht gerade die Kulturquelle von Deutschland ist. Das ist halt natürlich sehr amerikanisch, Englisch, und da kommt auch der größte Einfluss und alles aus dem amerikanischen Bereich. Ich meine, wir in Deutschland...
Trotzdem, wenn man jetzt aktueller, wenn man jetzt nicht unbedingt in der Zeit geht, oder war das jetzt der Plan mit der...
Ja, aber das ist, ich sag mal so, worauf ich gerade noch hinaus wollte, ist klar, aktuell haben wir noch mehr, die international mitspielen, aber was sich auch aktuell verändert hat, ist, dass der Informationsfluss ja auch deutlich schneller geworden ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dafür, international in der Szene mitspielen zu können, weil bis so ein gewisser Trend früher hier nach Deutschland angekommen ist, das hat ja ein bisschen gedauert auch so. Und wann waren wir Deutschen halt mal wirklich Trendsetter, außer vielleicht im Fußball und eben in so Rock-Heavy-Metal-Geschichten. Ja. Und in der Ingenieurskunst und sonstigen. Aber sonst so in der Popkultur kam ja alles aus Amerika und kam dann auch immer mal bestimmt ein Jahr versetzt nach Deutschland. Überleg mal, wie lange das gedauert hat, bis Star Wars hier in Deutschland in den Kinos war. Ich glaube, da ist ein Jahr bei damals rumgekommen. 77, ich weiß nicht, ob 77 schon Star Wars im Kino gab hier in Deutschland. Und ich glaube, das war jetzt ein bisschen später. Weil es hat alles ein bisschen gedauert, weil eben der Informationsfluss nicht so schnell war. Und dadurch ist es auch schwieriger, bei den großen Leuten mit dazu zu spielen und mit dabei zu sein. Aber ist alles möglich, ist alles möglich. Ja, und das eigentlich kommen wir dann schnellen Schritten, sage ich mal, zur heutigen Zeit. Obala, da fällt mir sogar der Stift runter.
Vor lauter Schreck.
Zur heutigen Zeit. Und ich würde sagen, hacken wir mal so grob die Historie ab. Da kann man bestimmt auch noch mal viel, viel mehr sich vertiefen und reingehen. Und wenn ihr auch Gitarristen habt, wo ihr sagt, boah, die waren so wichtig, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, schreibt es uns in den Kommentaren. Ich würde jetzt aber Folgendes sagen, lasst uns jetzt mal hingehen zu den Gitarristen, die wir jetzt einfach mal name-droppen wollen.
Genau.
Einfach mal deutsche aktuellen Gitarristen als Tribut. Und lass uns das mal so abwechselnd sagen.
Ja.
Du sagst gar auch mal aus dem Kontext heraus. Also jetzt nicht sagen, wir fangen an mit Blues-Gitarristen oder sonstiges.
Nein,
einfach mal, du sagst ein Gitarrist, du sagst einen Satz dazu, ich sag einen Satz dazu, ich sag einen Gitarrist. Und so tun wir uns den Ball hin und her werfen. Und wer weiß, vielleicht ist einer von unseren Zuhörern ja dabei. Cool. Und jeden, den wir jetzt bei unserer Name-Dropping-Geschichte irgendwie vergessen sollten, tut uns sehr leid. Wir haben euch dennoch lieb.
So sieht's aus.
Also,
okay,
let's go, Fabian.
Genau.
Fang einfach mal an.
Den hatten wir auch schon in der Sendung. Und ich sag mal, Thomas Blug.
Ne? Der Thomas Blug.
Strat King, Rock, Blues. Ich finde zum Beispiel, dass er sehr, sehr musikalisch ist. Unglaublich gutes Gespür für Sounds und Musikalität hat. Auch sehr virtuos spielen kann. Und das ist so, was mir dazu einfällt. Thomas Blug sollte man unbedingt gehört haben, finde ich. Ganz wichtiger.
Muss auch zu sagen, ich habe mich auch erst richtig mit Thomas Blug beschäftigt, als wir die Aufnahme gemacht haben. Vorher, klar, der Name war schon mal ein Begriff, aber dadurch, dass ich halt eben nicht so im Blues drin bin, es ist ja keine richtige Kunstform, es ist ja Abschaum-Blues eigentlich, das ist viel zu langsam, viel zu langweilig.
Aber ist ja jetzt auch nicht so der pure Blues-Gitarrist, ist ja auch nicht.
Nein, das war ja auch gerade alles andere. Also war ja gerade als andere als Ernst gemeint hier. Nee, und da habe ich mich auch mal ein bisschen mehr rein vertieft, noch mal ein paar Stücke von ihm gehört und auf alle Fälle sollte man sich mal anhören. Guter Dude, auf alle Fälle. Thomas Blug und geile Amps. Auf alle Fälle auch mal die geilen Amps antesten. Das finde ich auch sehr beeindruckend an ihm eben, dass du auch diese Ingenieursader hast. Dass du halt eben nicht nur diese Blues-Gitarre hast, sondern halt auch die ganze Ingenieurkunst dahinter und dass er halt seine eigenen Amps produziert. Ja. Sehr schön.
Finde ich auch.
Okay, Thomas Blug.
Jetzt bist du.
Jetzt bin ich dran. Wen haben wir denn so? Von wem fange ich denn an? Wir haben so viele.
Ja.
Die Liste ist so ellenlang. Ich fange mal mit ein bisschen jemand Kleinen an, aber jemand, den man sich mal auschecken sollte. Guido Bunkenstock.
Ja, Guido.
Unser Freund Guido. Guido Bunkenstock ist, glaube ich, meisten Leuten bekannt für seine Camper-Arbeit. Der macht viele Camper-Profiles, die mega sind. Also ich spiele seit 2 Jahren ein und denselben Profile von Guido, nämlich sein Friedman-Profile.
Ja.
Hammerteil, Guido, wenn du das hier hören solltest, mega danke dafür. Ich brauche nie wieder einen anderen Sound. Ich liebe diesen Amp und ich muss keine 1000 Euro für einen Friedman ausgeben.
Genau.
Gebt euch mal die Profiles von Guido, die sind richtig, richtig gut.
Ja. Und er macht übrigens auch viele Lessons.
Ja.
Produziert er, ich glaube, bei Guitar Masterclass net. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube schon. Lohnt sich auf jeden Fall, kann man eine ganze Menge lernen. Auch gerade so diese Steve Lukather-Sachen spielt er unheimlich
gut. Genau, stimmt, ne? Die Steve Lukather-Sachen, da ist er sehr, sehr drin. Das ist so, also wenn man halt so ein bisschen lernen möchte, wie Steve Lukather spielt, auf alle Fälle Guido Bunkenstock anhören. Hat auch ein paar ganz coole eigene Songs mal auf YouTube rausgebracht.
Ja.
Ich weiß auch, vor 10 Jahren hat er so ein paar Fusion-Nummer rausgebracht, die fand ich cool. Die fand ich damals richtig, richtig, richtig cool.
Ja.
Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja,
genau. Der Guido.
Auch super,
Grüße gehen raus
an unseren
lieben
unbedingt, Support.
Grüße gehen raus an unseren Flanellhemd Guido.
Yes.
Immer mit seinem Flanellhemd.
Ja, stimmt.
Cooler Dude.
Sehr gut, auf jeden Fall. Okay, dann bin ich wieder dran. Ich nehme mal Ali Neander. Ich denke, das ist auch sehr wichtig.
Ah,
kommt ja aus deiner Region so.
Ja, ja, ist Wiesbaden glaub sogar, glaube ich, ja.
Ich glaube, Rottgau Monotones, wenn ich es richtig ausspreche. Das war so die erste.
Die Rottgau Monotones,
ja, genau. Ja, sehr bekannt ja. Halt, ist halt auch mehr so.
Naja. Zu spät, die Hesse ja, kommen.
Genau.
Die haben diesen hessischen.
Cool. Ja. Supergeiler Gitarrist, ne, sehr vielseitig auch. Und er hat jetzt auch so ein Ali Neander Orgenquartett, nennt sich das. Ne?
Ach cool.
Ganz klassische ja. Besetzung und bei super vielen Produktionen mitgewirkt, bei Moses P. und ach, bei zig Leuten. Sollte man unbedingt mal auschecken, da gibt es eine ganze Menge, was man da entdecken kann. Ne?
Ja, also viel im Pop-Bereich. Ja. Er ist ein krasser Studio-Gitarrist, ein krasser genau. Session-Gitarrist. Aber den meisten bekannt und den meisten ein großer, großer Einfluss durch seine Zeit und seine Arbeit bei Badesalz.
Ja,
bei dem Comedy-Duo Badesalz. Und da hat er mich in meinen jungen Jahren auf unbekannte Art und Weise beeinflusst, weil wenn es etwas gibt, womit ich groß geworden bin, ist das Badesalz.
Yes.
Und wenn es jemanden gibt, der Badesalz perfekt nachahmen kann, dann ist das Martin Müller.
Ja.
Warum auch immer, er ist kein Hesse, er hat eigentlich gar nicht das Recht dazu, weil eigentlich ist das so eine rein hessische Sache, Badesalz, aber ganz, ganz große Sache, Badesalz, Ali Neander, das Solo in I Want Sex Baby, geiles Solo, ein geiler Rap drin. Oh, den konnte ich sogar mal auswendig.
Ja, jetzt.
Ich war Seckbach drüben in der Bodybuilder-Schule. Warte, okay. Ich war Seckbach drüben in der Bodybuilder-Schule. Da lacht mich einer an. Ich bleib natürlich cool. Ich meine, ich bin nun mal ein T-Shirt und so Kerle sind gefragt. Also sage ich, hallo, Boys, was ist angesagt? Da kommt sie auf mich zu und sagt, ich teste dich gleich und drück mit festen Griffen meinen Kicker. War ich. Die Frau hat richtig Kraft und ich fange an zu weinen. Sie sagt, gib mir deinen Saft, dann gebe ich dir meinen. Ah, und da hat's auch, fuck, warte mal, ja, aber so gut konnte ich's noch. Yeah.
Vielleicht sollten wir ein anderes Genre machen.
Ja, genau. Lass uns, sehr ach, geil. Badesalz, die müssen wir auch mal unbedingt hier irgendwie reinkriegen.
Ja.
Ali Neander, genau, krasser Session-Gitarrist.
Ja,
absolut. Auf alle Fälle mal auschecken, ja. Bin ich wieder dran,
ja? Ja, du bist dran.
Ja, dann bleibe ich da mal so in demselben Level wie so ein Guido. Auch jemand, der mit Guido schon was gemacht hat, auch jemand, der mit dir und Guido schon was gemacht hat. Das haben wir vergessen zu sagen. Es gibt nämlich ein ganz, ganz cooles Metal-Video über Markus Vollen, die Backing-Track von Fabian, Guido und Frank-Steffen Müller.
Yes.
Unser lieber Freund Frank-Steffen Müller aus der Stuttgarter Ecke. Ja, was kann man über Frank sagen?
Frank ist ein super, super lieber Kerl. Und er ist überall dabei. Das heißt,
das stimmt,
egal welche Messe, egal
ja.
Wenn irgendwas ansteht, Frank ist dabei mit seinem Sohn Max, der alles für ihn organisiert. Ja. Das ist auch ganz wichtig.
Also Frank ist echt, Frank ist so ein herzensguter Mensch. Du kannst dich richtig lange mit dem richtig gut unterhalten und abnörden. Und dann immer so nach einer halben, dreiviertel Stunde kommt so quasi sein Manager, sein Sohn und Max an. Sagt so, hier Papa, wir müssen in 10 Minuten aber noch bei dem Meeting sein. Ja. Und Frank, so ein herzensguter Mensch, aber auch Killer-Gitarrist.
Ja.
Hat Jazz-Gitarre studiert in Holland, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnern kann. Also macht doch viel Jazz-Gitarre. Macht viele Flamenco-Lessons, sehr, sehr coole Flamenco-Lessons, genau. Sollte man sich anschauen. Und ja, arbeitet viel für Ortega, macht da viel auch Produktwerbung und so für diese Akustik-Gitarrenmarke. Aber hat auch ein bisschen Shredding hier und da. Also der ist sehr vielseitig.
Ja.
Mal Jazzy, so Pat Metheny-Style, mal Ingwie-Style und dann wieder so ein bisschen Flamenco-Style. Frank-Steffen Müller.
Ja.
Super Typ. Wenn ihr aus der, ich glaube, der kommt da unten aus der Stuttgarter Ecke,
Stuttgart,
oder?
Kommt der.
Genau, ja. Genau. Wenn ihr aus der Ecke kommen solltet, dann eine Lesson oder mal einen geilen Gitarristen braucht, auf alle Fälle mal Frank-Steffen Müller auch rauschecken.
Genau.
Ja. Hammer Typ, super netter Typ. Total in meinem Herzen gerne, wirklich lieber Typ einfach. Ja.
Absolut. Und wenn wir in der Gegend schon sind, dann sollten wir doch unseren lieben Freund Nico Schliemann auch einsammeln.
Ja, natürlich. Ich mal, ne? Einsammeln direkt, genau. Die Glatze.
Genau. Ja, auch super geiler Gitarrist, sehr vielseitig, finde ich, sehr geschmackvoll immer. Und ob jetzt bei Glasperlen spielt oder auch bei seinem Trio der Liebe, ne? Mit Felix Lehrmann am Schlagzeug und Benny Judd, glaube ich, ne?
Nee, nicht Benny Judd. Benedikt, warte mal. Auch mit B und L, ein Holländer.
Okay.
Wieso komme ich gerade nicht drauf? Also er macht ja auch, er macht viel mit Benny Judd auf alle Fälle.
Genau,
aber beim Trio der Liebe, bei dieser Tour war ein holländischer Jazz-Gitarrist dabei. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe den Namen vor meinen Augen. Irgendwas mit, irgendwas Holländisches halt so ein bisschen. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ja, aber Nico. Nico, sehr, sehr geiler Pop-Gitarrist auf alle Fälle, der kennt sich mit vielen aus, super Gear-Nerd. Wenn ihr Fragen habt über Camper oder sowas, geht zum Nico. Der Nico kennt sich ultra krass mit allem aus.
Auch mit Felix und mit diesen ganzen Produkten so ein bisschen, ne?
Genau, der kennt sich mit den ganzen Produkten aus, der kann euch da helfen. Immer wenn ich eine Frage über einen Camper habe, ist die Nico meine erste Wahl, schreibe ich ihn direkt an, kommt auch immer eine super Nachricht zurück, sehr hilfsbereiter Typ. Auch ein sehr geiler Lehrer, wenn ihr auch aus der Ecke kommt und ihr wollt so ein bisschen Session-Musik, aber auch durchaus mal ein bisschen, wie spiele ich einen geilen Gospel-Song, wie spiele ich über gewisse Fusion-Nummern und so. Ja. Der Nico hat viel, viel mehr zu erzählen, als es den Anschein macht, weil er natürlich so als Pop-Gitarrist nicht so, ich sag mal, in der Mittelpunkt steht als krasser Gitarrist, aber er ist es auf alle Fälle und hat im Unterricht, ich hatte mal 2 Nachmittage bei ihm, viel mehr zu erzählen, als man glaubt.
Ja.
Viel, viel mehr zu erzählen, als es vorher den Anschein macht. Also,
und vor allen Dingen, was ich auch sehr geil finde, dass er auch immer sehr professionell wirkt und vorbereitet. Ne? Das sind halt so Dinge, die echt wichtig sind auch. Ne? Ich denke, da kann er auch dazu sagen.
Wenn ihr euch interessiert für, wie ist das Leben als Studiogitarrist, als Zechenmusiker, natürlich auf alle Fälle unsere Podcast-Folge mit Nico anhören.
Genau.
Aber der Nico hat viel auch zu erzählen und auch wahrscheinlich beizubringen, wie das Business läuft. Nico kennt sich aus. Und Nico ist halt vor allem einfach ein herzensguter Mensch auch, super netter Typ. Den kann man immer anschreiben, immer nachfragen, wenn man irgendwas Problem hat. Ist immer offen und herzlich.
Ja.
Deswegen. Und auch immer, wenn ich ihn immer irgendwo auf dem Messe oder so sehe, ich freue mich total. Musik, die meine Feier letztes Jahr war einfach der Hammer, weil wir einfach alle so besoffen waren und es hat so viel Spaß gemacht. Und es ist einfach, wenn du mit den Leuten auch, weißt du, wenn sie geile Gitarristen sind, ist eine Sache. Wenn sie nette Typen sind, auch eine andere oder krasse Lehrer. Aber wenn du mit denen saufen kannst, oh yeah, dann sind sie hier die Elite, sag
absolut,
ich mal.
Absolut, klar.
Erst wenn du mit denen saufen kannst, dann sind sie die Elite.
Menschliches.
Ja.
Menschlich.
Genau. Genau. Kommen wir doch vom Saufen aus direkt zu einem weiteren Gitarristen. Wie finde ich jetzt diese Überleitung? Die fand ich gut. Die fand ich gut. Aber wen verbindet man denn mit Alkohol? Nein, Spaß. Kommen wir zu den Meinl-Geschichten. Weil, wen ich ganz gerne kurz droppen möchte, vielleicht kann ich das auch, ich sag mal so, nacheinander machen, weil es werden jetzt vielleicht ein paar mehr sein, sind all meine Jungs von der Ibanez, Leute.
Mhm.
Wir Ibanez-Jungs, und deswegen liebe ich Ibanez auch so sehr als Firma, nicht nur wegen den Gitarren, auch wenn ich gerade momentan ganz extrem auf eine neue Ibanez-Gitarre warte, ist nämlich eine gerade unterwegs.
Auf die Pia?
Nicht die Pia, eine Siebenseiter. Ich habe mir 2 Siebenseiter
mit
testen hier.
Okay. Ja, X2623 FR Rot.
Ja, genau. PF am Ende.
Okay.
Das macht einen großen Unterschied. Nein, die Jungs von dem Ibanez Club, die jetzt nicht so ultra bekannt sind wie manch einen, zu dem wir gleich noch kommen werden später, aber ich habe Ibanez, kurze Vorgeschichte dazu, vor allem letztes Jahr bei der Guitar Summit war ich noch kein Ibanez-Artist, aber habe schon so ein paar von den Jungs gekannt, die halt, ich sag mal so, Mittelfame sind, die jetzt nicht so ultra-fame sind wie jemand, zu dem ich später noch komme. Ich will ja jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ihr wisst eh alle, wen wir meinen, aber die schon relativ bekannter sind. Nico ist natürlich auch Ibanez-Artist, aber dann haben wir so Leute wie Emanuel Knorr, Gitarrist von Majesty, sehr, sehr geiler YouTube-Kanal, heißt Shreducation.
Macht er nicht auch diese Tonpedia-Geschichte?
Der macht die Tonpedia-Geschichten auch, genau. Ultra krasser Legato-Spieler, also wenn es um Legato geht und um eine sehr, sehr geile Technik, ein geiles Shredding, Emanuel Knorr auschecken.
Mhm.
Wir haben Tobias Derer, der nicht nur geiler Gitarrist ist, der ist auch ein geiler Schlagzeuger.
Ach, der
ist
bei so Boss.
Der macht viel auch bei Boss. Und das ist so der Arnold Schwarzenegger, der Ibanez-Gitarrenzene, weil der halt so mega den durchtrainierten Körper hat.
Ja.
Der hat bei Lord of the Lost früher Schlagzeug gespielt.
Okay.
Das ist vielleicht im einen oder anderen Begriff. Das ist eine relativ bekannte Band. Aber hat auch einen sehr geilen YouTube-Kanal, sehr geilen Instagram-Kanal. Macht geile Solo-Nummern zusammen mit diesem österreichischen Schlagzeuger.
Ach, ja.
Thomas.
Nicht sagen. Ach, verdammt, ey.
Warum weiß Thomas, ich
nicht?
Lang. Oh, Lang, Thomas genau, Lang. Thomas Lang, genau.
Kommt er nicht aus Österreich?
Thomas Lang. Ja, genau, Österreich, genau. Thomas Lang macht sehr, sehr coole Songs, sehr, sehr coole Solo-Songs mit dem, auf alle Fälle auschecken. Wir haben David Schneider.
Ja.
David Schneider, meinen guten, super lustiger Typ, der hat einen Kanal mit Manuel Renner zusammen, der heißt German Music Reviews. Und das ist ein super lustiger Kanal, wenn es darum geht, sich Gitarrenreviews anzuschauen. Also hammer lustig. Also die Reviews sind cool, aber ich schaue es mir vor allem wegen den Sketches
mega.
Und wegen der Comedy an, weil
lustig. Die
Jungs sind so lustig und der David ist ein so lustiger Typ. Du hast es ja gesehen, wir haben so eine interne WhatsApp-Gruppe, die ich mal gegründet habe, wo falls der David stellt. Ich mache so ernsthaft, tue ich so Lessons rein und will so zeigen, ey Leute, schaut euch diese Lektion an, die Lektion an, dann könnt ihr eure Technik verbessern und ja, yeah, wir möchten so ein bisschen diese Gruppe nutzen als Connection, um damit man sich gegenseitig verbessert. Und der David macht irgendeinen Schwachsinn rein, aber jeder lacht drüber und es ist super lustig. So.
Ich habe mich kaputt gedacht bei dem ersten. Ich habe gedacht, alter Schwede, genau so muss es sein.
Geil. Super lustiger Typ. Ja. David Schneider, auch ein Killer-Gitarrist, alter Schwede, die Licks, die da bei German Music Reviews raushauen.
Ja, das ist krass. Gut. Ja.
Ja, und die haben eine geile Band auch, die heißen The Butcher Sisters, ist eine meiner lieblingsdeutschen Assi-Metal-Bands, die kombinieren so Metal mit Assi-Rap. Ich schieße gerade noch ein paar durch, ne? Ja. Weil ich bin jetzt so bei Ibanez drin, dann schieße ich die gerade alle so durch. David Schneider hatte ich, Tobias Mertens, habe ich Derra gesagt? Oh, ich meine natürlich Tobias Mertens, Tobias Derra ist ein Schlagzeuger. Upsi, sorry, Tobias Mertens meinte ich. Wir haben den guten Stefan Weber. Stefan Weber ist der aktuelle Gitarrist von Rage. Super, super netter Typ, den wir auch bald hier in der Sendung haben werden. Ist noch nicht so lange bei Rage. Super interessante Geschichte, wie er zu Rage Gitarrist geworden ist. Super geiler Metal-Gitarrist. Hat vorher bei Axis gespielt und hat sich jetzt eine Pia gegönnt, der Sack.
Geil.
Ja. Eine schöne Pia in Pink. Eine Pia in Pink, genau. Ja, und bei Ibanez, ach, so viele geile Leute, so viele coole Leute. Fabian Didamas, aktueller Gitarrist von UDO. So ein herzenslieber Mensch. Ich arbeite gerade mit einem Video mit ihm zusammen.
Mm, cool.
Was vielleicht ein paar Wochen rauskommt. Ein cooles Cover von Racer X, was wir zusammen haben werden. Herzensguter Mensch, geiler Gitarrist. Oliver, Pocher? Wir hatten mich auch mal mit dem genau, Pocher. Ich will Session-Olli sagen, weil er ist Ibanez-Gitarrist, er arbeitet bei, heißt Oliver und arbeitet bei Session, aber es ist nicht, warte, es ist nicht hier.
Nein.
Hi, Leute, ist meine Session. Komm, aus dem Session-Channel und hier ist unser Schratt und ich sage jetzt, wie man die E-Seite einfriert. Bling. Ja. Es ist nicht Olli Lohmann. Es ist, oh, wieso komme ich gerade nicht auf den Nachnamen von Olli? Aber Olli, wenn du das hörst, hab dich lieb, Bussi. Du weißt Bescheid. Also die ganzen Ibanez-Jungs, super, super herzensgute Menschen. Und deswegen, gute Menschen, bei meinen Newsdays, das war einfach ein Traum. Es war wirklich einer der geilsten Feiern, bei denen ich je war. Das war so ein tolles Fest, so tolle Menschen, so viel Spaß gemacht. Und okay, ich habe dann am Abend, wir waren alle besoffen, gab es eine Session, wo ich vor Tom Quayle Gitarre spielen musste. Das war so,
das ist doch mal
Herz in die Hose gerutscht. nee, super, super geile Familie. Ich bin so glücklich, bei Ibanez zu sein. Also ein riesiges Shoutout, riesige Küsschen an all meine Ibanez-Jungs, natürlich auch an die Jungs von Ibanez Getge. Natürlich leider nicht mehr bei Ibanez dabei, aber der hat mich damals reingeholt, der gute Frank.
Ja.
Der Funk und jetzt halt auch natürlich auch die neuen Michael und so zu Jungs. Das ist mein kleiner kurzer Shoutout-Rant. Die Ibanez, beste Marke, die es gibt. Kauft euch alle eine Ibanez-Gitarre, es gibt bald neue. So, David, du bist wieder dran. Let's go.
Ich würde gerne unseren lieben Freund Michael Wagner erwähnen. Ein ganz, ganz hervorragender Blues-Rock-Gitarrist aus München, aber vom Herrn. Super, super geil. Und also kann ich nur empfehlen, unbedingt reinhören. Er hat auch super, super geile Produkte bei JTC, Jamtrack Central, für die, die es nicht kennen. Wahrscheinlich kennen es die meisten schon. Sehr geile Lessons da am Start. Also kann ich echt nur empfehlen. Michi hat, glaube ich auch, war das 2011 bei diesem Robert Johnson?
Ja, das war das, wo ich auch mit dabei war.
Genau, da warst du auch
mit dabei. Es war 2010. 2010. Ich weiß nicht, ob er danach nochmal dabei war, aber 2010 war der Robert Johnson Award, wo ich ihn kennengelernt habe.
Okay.
So, wo ich ihn damals kennengelernt habe und mich mit ihm angefreundet habe. Und ja, seitdem ich und Michi hat mich auch viel beeinflusst. Ich habe gesagt, so jedes Mal, wenn ich ihn sehe, seine Videos, also als ich angefangen habe, mich da mehr mit Blues auseinanderzusetzen, war Michi ein großer, großer Einfluss für mich auf alle Fälle. Weil die Licks, die er spielt, die Art und Weise, wie er spielt, das ist einfach total geil.
Ja.
Das ist einfach
ich mag auch, was ich sehr bei ihm mag, ist auch die reduzierte Spielweise. Ne? Und es hat alles irgendwie so geilen Punch.
Ja.
Ne?
Ja.
Man hört so diese Angus Young, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore, diese Geschichten hört man so ein bisschen raus. Aber was ich halt geil finde, mit so einer eigenen Note halt verpackt. Ne?
Ja.
Super cool.
Ja. Ja. Auf alle Fälle, hat auch cool Konzept und genau, das kann man nur empfehlen, sag ich mal, die JTC Sachen, die er rausgebracht hat. Ja, Michi, top geiler Gitarrist. Oliver Sattler hieß der Oliver,
den ich meinte. Oliver Sattler.
Ich hab's gerade hier, hab's hier gerade vor mir. Oliver Sattler, genau. Ja, mir fallen im Moment mehr Ibanez-Jungs ein, um ehrlich zu sein.
Die ich jetzt voll mal alle gebrandet.
Ja, ich bin da mega gebrandet. Ralf Sommerfeld, Tobi Lodes natürlich von Beyond the Black. Cooler Typ, mag ihn sehr. Also macht einen sehr netten Eindruck. Nino Helfrich, Jim Müller, so ein lustiger Dude. Ist der Gitarrist von Kissing Dynamite.
Okay.
Ist das ein lustiger Kerl. Ich bin mit dem 3 Stunden dann nach den Meine Newsdays nach Hause. Also ich habe ihn dann zum Frankfurter Flughafen gefahren. Das sind ungefähr 3 Stunden. Mega lustiger Typ auf alle Fälle. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. In diesem Auto saß nämlich damals, und zu dem möchte ich als nächstes kommen, als ich von den Meine Newsdays gefahren bin, in diesem Auto saß noch eine andere Person, die in den letzten 2 Jahren extremst erfolgreich geworden ist. Und momentan, glaube ich, mit einer der erfolgreichsten modernen, Instagram-Gitarristen ist. Und zwar ist das der liebe Manuel Garner Fernandes. Manuel Garner Fernandes kenne ich jetzt echt schon lange, lange Weile. Seine Band, die Hälfte davon waren mal ehemalige Schüler von mir. Ich kenne Manu seit über 10 Jahren jetzt, oder bis annähernd 10 Jahren, sagen wir es mal so. Er hat mir mal gesagt, dass er durch mich sein Vibrato gelernt hat, weil ich ihm damals auf die Finger gehauen habe, als ich das erste Mal sein Vibrato gehört habe und gesagt habe, Junge, arbeite an deinem Vibrato. Seitdem hat er gesagt, dass ich so schuld daran bin, wie sein Vibrato klingt. Sehr, sehr cool. Freut mich irgendwie zu hören, so einen Einfluss auch auf so jemanden zu haben. Ein Mensch, der, glaube ich, die 300.000 Instagram-Follower momentan hat und halt vor allem sehr bekannt geworden ist durch, ja, ich sag mal, sein sehr perkussives Spiel. Der Typ hat eine rechte Hand, alter Schwede, ich will nicht wissen, wie oft der dafür masturbiert haben muss, um so eine rechte Hand zu bekommen.
Echt? Ah, krass.
Nee, der Typ hat eine rechte Hand, die ist krass. Also, was der da perkussiv aufs Griffbrett ablegt, das ist krass. Die rechte Hand ist echt heftig von diesem eigenen Stil halt so. Man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie ein krasses Speedpicking oder sowas. Aber halt so James Hetfield in extremer. Ach, krass. James Hetfield in extremer kann man schon sagen. Super geiles Songwriting, coole Tapping-Ideen, sehr kreativ auch von dem, was er macht. Ein Junge, der noch sehr, 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 sehr viel, wo noch viel kommen wird. Ich bin echt gespannt. Ich verfolge diese Band herzens gerne eben, weil halt sau viele Schüler von mir da drin sind in dieser Band und irgendwo auch so ein bisschen Herz und Liebe von mir auch mittlerweile in dieser Band drinstecken, weil ich es echt mich sau freue, wenn ehemalige Schüler von dir so einen extremen Erfolg haben. Die Band heißt Unprocessed, für die, die es nicht wissen. Manuel, total toller Typ. Also ich glaube für die meisten Zuhörer da draußen brauche ich auch nicht so viel zu sagen. Viele, viele kennen ihn, gerade die Jungs, die in Instagram unterwegs sind. Da ist er halt wirklich Nonplusultra und macht halt momentan viel mit der international angesagten Gitarre-Szene. Also Jared Dines macht er viel zusammen, solche Leute so. Macht auch viel mit der Pop-Szene. Also jetzt so, es gibt so einen DJ, der wohl ultra erfolgreich ist. Ich kenne mich damit nicht aus, aber der hat wirklich Milliardenverkäufe schon gehabt hatte, mit denen er irgendwie gerade zusammenarbeitet und so Geschichten. Also ein junger Mann, dessen Karriere noch sehr, 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 sehr viel Zukunft und Perspektive hat. Ich freue mich sehr zu hören, was aus ihm wird. Das ist Manuel Gardner Fernandes.
Nice. Yes. Sehr schön. Cool. Dann komme ich jetzt mal zu einem Gitarristen, der tatsächlich auch aus Düsseldorf kommt. So einige. Thorsten Prast. Hast du den schon mal gehört? Thorsten Prast?
Nee, sag mir nichts.
Ja, so ein Rock-Fusion-Gitarrist, der so momentan hat er auch ein Album rausgehauen. Driven heißt das. Fusion-lastig als Trio. Super geil, super cooler Typ auch, netter Kerl. Und sollte man auf jeden Fall auch mal reinhören. War auch ziemlich viel live unterwegs. Gut, jetzt momentan halt nicht. Aber immer auf Sessions und sollte man auf jeden Fall reinhören. Sehr cooler Gitarrist.
Cool.
Kleine Empfehlung.
Mein nächster Drop heißt Jörn Langenfeld. Und Jörn Langenfeld, ich erinnere mich gerade, ist ein Kontakt, den ich jetzt schon seit Monaten dir geben möchte. Das ist nämlich nicht nur Ibanez Endorser, er ist auch der A&R für Divi Mark. Also er ist natürlich super cooler Gitarrist. Ich habe ihn damals beim Sigi Braun kennengelernt, bei den Sigi Braun Days, als ich noch die 4.000 € Gitarre vom Sigi hier bei mir rumfliegen habe. Die Kratzer, die waren vorher schon drin, ne? Nein. da habe ich ihn kennengelernt. Ich habe mich auf Anhieb super mit ihm verstanden. Jörn Langfeld, der hat mich dann auch mit TV Markamps versorgt, die ich auch liebend gerne immer noch spiele, sei es die Röhrenamp oder der Multiamp vor allem. Aber er hat auch eigene Projekte, eigene Bands. Subconsciousness heißt, glaube ich, eine seiner Bands. Das ist so eine Death-Metal-Band, die jetzt erst ein neues Album rausgebracht haben. Also an die Death-Metal und dann die Hörer der härteren Gangart da draußen. Auf alle Fälle mal Jörn Langfeld und Subconsciousness aus. Checken, super, super geil. Genau, aber Jörn, super, super lustiger, netter Typ. Ich muss mal wieder mit ihm quatschen, weil ich eigentlich ein paar Videos noch mit ihm machen wollte. Und ich muss dir unbedingt ihm deinen Kontakt geben, weil du wolltest ja mal diesen Eric Giles Amp ausprobieren.
Ja, von dir. Gales.
Eric Gales wird's ausgesprochen.
Er wird tatsächlich Gales ausgesprochen, ja.
Krass, Gales.
Das mache ich aber auch nur, weil du mich mal darauf hingewiesen hast, dass ich immer Justin gesagt habe.
Ach so, okay.
Nur deswegen wird das jetzt. Zurückbashen quasi. Nein, alles
okay, gut. Fabian Radzek, dann sag mir mal den nächsten.
Yes, also, wen ich auf jeden Fall tierisch abfeier in den letzten, ich meine, so unbekannt wird er jetzt nicht mehr sein, Joshua Stefan. Er ist tierischer Gitarrist, also Gypsy Jazz hauptsächlich.
Ja.
Allerdings nicht nur. Also, wer ihn nicht kennt, unbedingt reinhören. Unfassbar virtuos, vielseitig und also technisch absolut brillant, muss man unbedingt gehört haben. Und eine Menge Humor beim Spielen, finde ich auch. Und ja, super geil. Kommt aus Mönchengladbach, glaube ich. Also nicht so weit weg von Düsseldorf. Und wenn man ihn live mal gesehen hat, also unfassbar. Das sollte man unbedingt mal reinziehen.
Ich habe ihn mal live gesehen vor 12 Jahren.
Ah, krass. Okay.
Ich bin sehr früher Joshua Stefan-Fan, cool. Weil ich halt eben damals mit meinem alten Gitarrenlehrer, dessen Name ich auch gleich noch unbedingt droppen muss, angefangen habe, viel Gypsy-Gitarre zu spielen und zu erlernen und zu analysieren und so, weil nämlich mein Lehrer damals sehr auf Gypsy, ich sag mal, umgestiegen ist und das viel gemacht hat. Und da hat er bei mir im Dorf gespielt, in Bad Schwalbach hat er dann damals tatsächlich gespielt und hat mir auch viele CDs von ihm gekauft, habe auch schon ein paar Dinge mal von ihm transkribiert und so Geschichten. Ich erinnere mich gerade, es gab das Wochenende des 27. November 2011, war ein Wochenende, wo ich mir vorgenommen habe, Justin, mit den Frauen läuft es nicht gut, vor allem mit so einer Frau läuft es gerade richtig, richtig scheiße, die hat dir gerade einen Korb gegeben, Justin, du setzt dich jetzt hin, bist krassester Gitarrist überhaupt und transkribierst mal dieses eine Solo von Joshua Stefan. So, gerade als ich diesen Gedanken gehabt hatte, ruft mich dann so ein Mädel an, sagt, sie will sich mit mir treffen. Was ist? Später habe ich die Frau geheiratet und ich habe nie wieder dieses Solo transkribiert. So.
Das war Schicksal.
Jetzt, der Kreis schließt sich, jetzt bin ich geschieden und jetzt kann ich endlich wieder dieses Joshua Stefan Solo transkribieren. Ja. Joshua Stefan, klar. Aber auch im Gypsy-Bereich haben wir so einige Leute in der deutschen Gitarrenszene. Wir haben die ganze Reinhardt-Familie hier in Deutschland.
Genau.
Lulu Reinhardt zum Beispiel ist so jemand, der viel unterwegs ist, der viel spielt. Und die kommen ja alle, das heißt, ich will nicht sagen, hier aus meiner Ecke, es ist schon noch eine Dreiviertelstunde Fahrt, aber du hast Koblenz da hinten.
Ja, genau.
Montabaur, Koblenz. Es liegt ja so quasi zwischen uns. Koblenz ist ja so ein bisschen zwischen Düsseldorf und...
Genau.
Also, noch bevor es schlecht würde. So, und genau, im Gypsy-Bereich haben wir tatsächlich einige ganz coole Gitarristen, aber mir fällt gerade ad hoc kein anderer ein.
Zum Beispiel, auch sehr bekannt.
Okay.
Auch sehr, sehr bekannter. Ich weiß nicht, ehrlich nicht ganz genau, wo er jetzt herkommt aus Deutschland, aber ich meine...
Ja, das ist halt bei den... Wenn die halt wirklich Sinti und Roma sind,
schwierig,
dann
ja.
weiß man ja nicht.
Ach, Stuttgart. Aus Stuttgart kommt er.
Ah, ja, schön.
Und vor allen Dingen auch noch tierisch jung auch und unfassbar gut, ne? Das ist, ist schon krass.
Cool.
Was ich nochmal zum Joshua sagen wollte, ist auch, was mich fasziniert, ist, dass er, ich meine, er wehrt einerseits die Tradition, aber bringt halt noch sein eigenes Spiel mit rein und bleibt jetzt nicht ganz traditionell. Und das finde ich halt cool, ne? Weil ist natürlich super geil, dieses Traditionelle, aber ich finde es halt cool, wenn man es noch mischt mit anderen Einflüssen, ne? Das gefällt
mir. Joshua Stefan war auch immer, was das schon immer sehr kreativ, der hat mir mal erzählt, oder beziehungsweise sein Vater hat mir mal erzählt, weil nämlich der Rhythmusgitarrist, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber lange, lange Zeit von der Band von ihm ist der Rhythmusgitarrist sein Vater.
Genau.
Und ich habe mich mal mit dem Vater von ihm unterhalten nach dem Konzert und da meinte er nämlich, dass Joshua früher wohl extrem guter Klassikgitarrist gewesen war als Junge und dann aber gelangweilt war von der Klassikgitarre und auch so ein bisschen gelangweilt war von, ich sag mal, er hat auch irgendwie und so gehört, aber es hat ihn jetzt nicht so gecatcht, sage ich mal. Und deswegen ist er dann auf diese Gypsy-Seite gegangen. Aber der scheint sich auch für viele Sachen zu interessieren. Ja. Und er ist ja auch noch recht jung. Ich meine, der müsste zu Anfang 40 sein,
genau,
oder?
Ja. Ich meine,
Anfang
40.
So in deinem Jahrgang ungefähr in der Ecke, ja. Ja, mega geiler Typ.
Auch sollte man erwähnen, der hat auch eine sehr geile Seite, gypsyjazzacademy, meine ich, .com.
Stimmt, ja, er macht viel pädagogisch.
Ja, sehr gut auch. Ich hatte mich da auch mal angemeldet, um mal so zu checken, weil mich das auch immer interessiert hat. Super geil. Und natürlich auch die Cracking the Code Sachen, darf man auch nicht vergessen, ne, wo man seine.
Stimmt, er war auch mal bei Cracking the Code.
Ja. Sollte man auch mal reinschauen.
Das Unterrichten und die Pädagogik ist ein guter Übergang. Ich möchte nämlich auch ganz gerne mal zwei Jungs erwähnen, die ich im Herzen sehr, sehr gern habe, die jetzt, ich sag mal, nicht so die krassesten Gitarristen sind, aber extrem gute Pädagogen sind, vor allem im Online-Bereich. Und zwar ist meine Rede von Ben Hübschmann und von Christian. Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen Guitar Pro 5 angemacht. Ah, ich hasse das.
Warum machst du das?
Ich bin irgendwie auf Guitar Pro gekommen.
Hast du das transkribierte Solo nochmal gefunden?
Aus, genau. Chris Klöckel heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Okay. Man kennt sie vielleicht eher unter dem Namen Guitar Masterplan. Das ist der eine große, schlagsige Typ, der immer in der YouTube-Werbung auftaucht. Genau, es ist die Werbung. Okay. Ich habe ihn bei der Guitar-Song letztes Jahr immer so ein bisschen damit geärgert. Immer wenn ich ihn gesehen habe, ich meine, halt, stopp, bevor du weitergehst, schau dir noch schnell dieses Video von mir an. Das ist die Ab. Aber ey, es funktioniert. Die haben ein richtig krasses Business am Laufen. Die machen Live-Events, haben jetzt mehrere Live-Events gemacht. Super Typen. Ich habe mich mal mit denen wirklich lange unterhalten, auch über online und so. Es sind wirklich, gerade Ben, auch Chris, das sind so herzensgute Typen auch. Mhm. Also auch wenn jemand genervt ist von der Werbung, sage ich aber auch, Leute, checkt diese mal aus. Die Jungs können gut unterrichten, die haben ein gutes Konzept, die haben wirklich gutes Material, gerade für Anfänger im Anfängerbereich. Da gibt's vieles, was man finden kann, was einem irgendwie weiterhelfen kann. Also Guitar Masterplan, Ben Hübschmann, Chris Klöckel, super Jungs. Also Küsschen geht raus an euch, genau.
Sehr cool. Nice. Wen ich jetzt noch kürzlich entdeckt habe, ist Lars Schurse. Hast du den schon mal gehört? Ziemlich geiler Country-Gitarrist, der, und das Witzige
Country,
ist,
okay.
Ja, warte jetzt, aber das ziemlich geil ist, dass der so Cover macht von zum Beispiel Satch Boogie oder von Juice, von Steve Vai, und die dann sehr, sehr geil quasi spielt, auf seine eigene Art und Weise. Müsstest du dir mal angucken. Lars Schurse.
Als Country-Gitarrist, ja, also genau, Satch Boogie als Country. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo gesehen.
Hast du hundertprozentig, das waren ständig mal bei Facebook oder bei YouTube auf die Videos stößt man. Die sind dann auch sehr viral gegangen und
ja.
Ziemlich geil, ne? Muss man nichts sagen. Hut ab. Ich habe mal so ein paar Sachen von ihm angehört.
Wie hieß der nochmal? Sag nochmal den
Lars Namen. Lars Schurse.
Ah, ja. Oh, wir müssen auf alle Fälle alle Namen, die wir hier irgendwo unterschreiben. Genau. Ich höre mir die Folge dann nochmal an und transkribiere das. Ich mache das dann morgen.
Ja. Wehe, du vergisst jemanden.
Wer mir da jetzt auch gerade noch einfällt bezüglich, ich sag mal, Gypsy-Gitarre so ein bisschen auch, aber halt vor allem dieser, ich sag mal, dieser Robert Johnson Award, bei dem ich damals war. Da gab es auch einen Gitarristen, den ich damals kennengelernt habe, der mittlerweile viel Gypsy-Gitarre macht, und zwar ist das Yoshi Joachimsthaler.
Oh, okay, interessant.
Der ich glaube, das heißt Flinke Fingo oder irgendwie sowas. Flink Fringo Quartett heißt das, also wie flinke Finger. Ja. So. Auch ein sehr lustiger Typ, hat sehr, sehr humorvolle Videos auch so ein bisschen. Aber auch ein wahnsinns guter Gitarrist, der Yoshi. Den haben wir damals nämlich kennengelernt. Ich glaube, der hat sogar gewonnen.
Ah, okay.
Ich glaube, der war der 2010 den Robert Johnson Award auch gewonnen hatte. Ja, genau, der Yoshi. Mega, mega lustiger Gitarrist, Flink Fringo, geile moderne Gypsy Jazz Band. Lohnt sich auszuchecken, ja.
Okay, dann möchte ich gerne erwähnen, Hendrik Freischlader. Hast du den schon mal gehört?
Ja, klar.
Ja, und zwar, da muss ich auch eine geile Geschichte erzählen. Ich hatte ihn bis dato nicht gehört, und auf der letzten vorhandenen Guitar Summit war dann dieser All-Star-Jam. Hast du den auch gesehen?
Total geil.
Ganz zum Schluss mit Thomas Blug.
Total geil, und, ja.
Genau, und was ich dann so geil fand, erstmal hat er tierisch geil gespielt. Und dann auf einmal ist ihm eine Saite gerissen. Und was er dann gemacht hat, er hat den Bass von Billy Sheehan genommen und hat dann da ein Solo gespielt. Alter, Hammer. Super geil. Erstmal super geil gespielt. Und auch die Reaktion ist mega einfach, ne? Also tierisch. Kann ich nur empfehlen, wenn man Bluesgitarre mag und drauf steht. Super geil. Hat auch so ein Gary Moore Tribute-Album gemacht. Auch super fett. Geile Sounds, geiler Ton. Super Typ.
Mega Typ auf alle Fälle. Ich habe auch mal ein bisschen was von ihm gehört, weil ein befreundeter Schlagzeuger von mir aus meiner Uni-Zeit und auch ein anderer Gitarrist große Fans von ihm waren, und wir hatten immer mal Autofahrten gehabt, wo wir halt Hendrik Freischlader gehört haben, also gerade für so Blues-Rock-Bereich, total geil, super, super geiler Typ auf alle Fälle, ja, mega, mega guter Typ. Ja, wenn du Heinrich Fleischkleider sagst, Fleischkleider, dann sag ich Markus Demel.
Yeah, auf jeden Fall.
Markus Demel hat mir auch mal eine Folge mit ihm. Da erzähle ich auch ein bisschen mehr darüber, wie ich ihn kennengelernt habe, woher ich noch kenne, woher man Markus Demel kennt. Aber um es grob in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Extrem gefühlsvoller Spieler, extrem facettenreich in Form von, wie spielt man eine Melodie.
Ja.
Mega geiles Phrasing, auch sehr kreativ vom Sounds. Hat halt eben die alten Alben, das finde ich sehr geil, so Elektro-Einflüsse. Mhm. Arrowhead, Markus Demel, check this out.
Okay, dann schmeiß ich in den Raum Max Frankl. Hast du den schon mal gehört? Ich meine, du bist ja bei Ibanez.
Jazz-Gitarrist. Aber auch erst seit kurzem hast du von ihm gehört. Aber er scheint schon länger an der Szene zu sein.
Den gibt's schon ziemlich lang. Ich kannte ihn
nicht erst seit kurzem.
Ja, genau. Ja. Und der hat zum Beispiel auch 2012 ein Echo erhalten als bester, nationaler Jazz-Gitarrist. Super cooler Typ, super nett. Hat auch einen Podcast, hat auch so eine Website, wo der viel Lessons anbietet und sehr, sehr gut, sehr, sehr cool und hat sich auch mit so verschiedenen rhythmischen Elementen sehr auseinandergesetzt. Er war dann irgendwie in Afrika und hat mehrere Workshops gemacht und so. Super cool. Also muss man auf jeden Fall mal gehört haben, finde ich.
Krass, sehr cool.
Ja.
Klingt gut. Also ich müsste mich mal mit ihm ein bisschen mehr auseinandersetzen. Mal, ja. Ich weiß, er ist Ibanez-Gitarrist und so weiter und so fort. Aber ja, weißt du rein zufällig, das fällt mir gerade spontan ein, ich komme gerade leider nicht auf den Namen. Wir haben so einen deutschen Gitarristen auch, der so ein bisschen Till Brönner-Stil ist. So ein bisschen poppigeren Jazz.
Ja. Ach ja, du meinst.
So verpoppten Jazz.
Nicht der bei Stefan Raab in der Band war, ne? Ah ne, der ist auch nicht bei, bei Ibanez. Sorry.
Nee, ich meine auch nicht, dass der bei Ibanez ist, aber es gibt so einen Jazz-Gitarristen, der halt eben auch mal öfter im Fernsehen war, der so Pop-Jazz macht. Aber der sieht so ein bisschen auch aus wie Till Brönner. Ich komme gerade einfach Mist. Nicht auf den Namen.
Okay.
Egal.
Mist.
Du weißt, wen ich meine, aber du hast ein Bild vor Augen. Genau, ja. Vielleicht, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Interaction. Yes. So. Wen nehme ich denn als nächstes? Was haben wir denn noch so für tolle Gitarristen am Start? Ich kenne ihn nicht persönlich selber, aber ich finde, dass er auch sehr wichtig war für die deutsche Gitarrenkultur. Viktor Smolski.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten vorhin über Rage gesprochen, war jahrelang, ich glaube 10 Jahre lang der Gitarrist von Viktor Smolski und hat einen extrem, einen extrem individuellen Sound, spielt viel mit Effekten, ist mega kreativ, hat supergeile Soli, auf denen er supergeile Aufbau in Soli. Ich glaube, den meisten Leuten bekannt unter Straight to Hell, der Song, der damals bei Shoe This Money to Leaves. Yeah, genau, geiler Song. Jemand, den ich auch gerne in der Sendung mal haben würde. Also, wenn jemand jemanden kennt, der Viktor Smolski kennt, mal auf alle Fälle diese Show hier zeigen. Ich hätte ihn gerne in dieser Sendung.
Absolut.
Ich würde gerne mal eine Folge mit ihm machen.
Sehr gut.
Ich weiß, du wärst jetzt dran, aber ich hätte eine perfekte Überleitung. Denn ich kenne jemanden, du auch, und das kommen wir auch direkt auf die nächste Schiene von deutschen Gitarristen, die mit Viktor Smolski mal zusammen war. Nämlich unsere liebe Jen Majura. Ja, Jen Majura, Gitarristin von Evanescence, Ibanez Artist. Ich habe sie auch persönlich noch nie kennengelernt, ich hätte sie gerne in der Sendung, aber von dem, was ich gehört habe, soll das eine super lustige, super nette Frau sein, die auch sehr supportend ist. Ich habe mal in der Band gespielt. Das war nicht die beste Banderfahrung, die ich je in meinem Leben hatte. Es war ein bisschen chaotisch alles und mit Anwalt und so Geschichten, Drohungen, ihnen dies und das. Aber ich weiß, dass die Sängerin von der Band damals sehr, sehr oft Jen Majura so um Hilfe gefragt hat. Und die war auch immer hilfsbereit, also eine Person, die auch immer dabei ist, jungen Musikern zu helfen, jungen Leuten in der Szene zu helfen. Hat mehrere Soloalben auch draußen neben ihrer Arbeit bei Evanescence. Ich glaube, Insanity heißt eins, mit San wie ZN geschrieben. Das ist so das, was ich gerade im Kopf habe mit so einem weißen Cover und so und so einer weißen Ibanez RG 55 Schieß mich tot. Aber super nette, super lustige Frau und macht auch jetzt gerade viel international mit anderen Musikern. Die hatte jetzt zum Lockdown viel so 1-Minuten-Snippets gemacht, wo sie Songs covern innerhalb von einer Minute und das mit Mike Mangini zusammen, ich glaube mit Mike Portnoy sogar auch eins.
Ja, genau.
Also cool. mit echt renommierten,
mit krassen Musikern. Tom Crane auch, glaube ich, sogar zusammen.
Alex Skolnick ist dabei, ich glaube, die ist auch sehr gut mit Alex Skolnick befreundet. Ich meine sogar, es kann sein, dass es ein Gerücht ist, aber dass die über Alex Skolnick auch den Evanescence-Gig bekommen hat.
Okay.
Super, super lustig, war auch krasse Sängerin, sehr, sehr gute Sängerin. Ich habe letztens erst ein Video gesehen, wo sie bei Rage live gesungen hat, mal da war sie so Gastsängerin quasi. Super geile Sängerin auch, Jen Majura, cool. Genau.
Ja, sehr gut. Ja, zum Beispiel, wo wir gerade bei den Frauen sind, Jasi Hofer ist ja zum Beispiel aus
Ulm. Ja, stimmt, zum Beispiel, Ulm, ja, genau.
Auch noch relativ jung, dein Alter, 28.
Dann halt die ist 2 Jahre jünger als ich, ja. Die ist 2 Jahre jünger als ich, ja.
Genau. Auch super cool, ne? Hat auch irgendwie, ich glaube, 3 Alben draußen.
Ne? Also ja, ich habe nur noch ein Album von ihr. Das ist
Faith oder wie das?
Nee, das heißt Yassi Plays Vi. Das hat sie damals als 14-jähriges Mädchen im Eigenvertrieb verschickt. Ach, und ich habe mir das damals geholt. Ich habe das hier noch irgendwo stehen. Das ist sowas da, weil die ja mal, und dadurch ist sie ja, ich sag mal, ein bisschen bekannter geworden, in Anführungsstrichen, aber zumindest in der deutschen Szene, mal mit Steve Vai zusammengespielt hat.
Sehr cool.
Die hat damals mit 14 live mit Steve Vai mal bei einer Show hier, wie heißt das Song, Answer oder so, dieser wie heißt denn? Passionate Warfare. Was mit so einem holländischen Satz anfängt. Die Answer ist wahnsinnig verregelig.
Ja, genau.
Genau. das hat sie live gespielt damals in Ulm, in, glaube ich, irgendeinem Festival oder sowas. Cool. Genau. Aber die hat mittlerweile, die macht viel, hat viele, viele Alben auch und ist auch viel auf Tour und so Geschichten. Und ja, sehr, sehr coole Person, halt auch Ibanez Artist und macht dafür auch viel. Und auf alle Fälle gute Frauenfront auch, die wir hier in Deutschland auf haben.
Find ich auch. Sehr gut.
Ja. Mit Jen Manjura hat auch schon mal ein anderer Musiker zusammengespielt, nämlich Adrian Weiß. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Adrian Weiß.
Super geiler Solo-Gitarrist auch, der macht viele Solo-Musik und hat mich jetzt auch gefragt für ein Guest-Solo.
Mich auch, wir sind beide dabei. Schicken. Wahrscheinlich sogar beim gleichen Song, wer weiß.
Echt, das wäre ja lustig. Das wäre ja mal. Witzig, ja. Adrian, wenn du das hier hörst, versuch das zu organisieren, das wäre ja mal mega lustig.
Weil er sagte nämlich damals zu mir: Ja, spiel hier mal ein und da macht noch so ein anderer Gitarrist was. Und ich dachte, okay, ein anderer Gitarrist. Und dann hattest du mir das nämlich nach ein paar Tagen erzählt, dass du was eingespielt hast bei ihm. Das wäre ja witzig.
Das wäre ja mal, Adrian, wenn das so wäre, das wäre ja mal super lustig. Das wäre echt lustig. Geil. er hat sehr coole Solo-Alben draus, ist auch sehr aktiv. Ja. Ich weiß nicht, ob er hauptberuflich Musiker ist, ich glaube nicht.
Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich kenne ihn tierisch lange. Ich kenne den noch von MySpace.
Echt?
Ja. Ach, damals, das war so echt krass. Mit einer der ersten, die ich damals kannte, so aus dieser Szene überhaupt. Ganz witzig, haben wir immer geschrieben bei MySpace. Wollten uns auch immer treffen, mal jammen, aber wie das so ist, jeder hat dann so sein Ding. Und dann hat es leider nie geklappt, obwohl wir aus der gleichen Stadt kommen. Wo ich weiß,
ach so, ist auch ein Düsseldorfer.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass es Hilden ist, eher die Ecke, aber auf jeden Fall aus dem Gebiet.
Ach so.
Der kennt auch den Thorsten, die machen auch gerne mal was zusammen.
Ah, okay.
Also so ist das alles so eine kleine Gemeinde.
Düsseldorfer. Aber aus Köln gab es bis jetzt noch keinen guten Gitarristen.
Köln? Was ist das denn? Ach klar, da gibt es mit Sicherheit auch viele, viele, viele sehr gute Gitarristen, aber...
Ja, hier, klar, Frank, wie heißt denn der nochmal? Der Jazz-Gitarrist, der die Bücher veröffentlicht hat, Frank Haunschild. Kölner, meine ich, ne? Der ist Kölner, glaube ich. Stimmt. Er ist zumindest an der Dozent, also er war, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber ich glaube schon an der Kölner Uni Dozent. Ja, und du hast dich schon eine Modulationstabelle da hinten hängen.
Die hatte ich
früher auch mit 16 immer. Da hat man sich wie so ein richtiger, weißt du, andere Nerds haben so das Periodensystem.
Ja, ich wollte es
sagen. Wir Musiker haben die Modulationstabelle Frank Haunschild in unserem Zimmer hängen. Klar, muss. Mega, mega gut. Ja, Adrian Weiß. Genau, krass, dass du ihn schon so lange kennst, wusste ich gar nicht. Ja.
Jetzt lass mich noch jemand anderen erwähnen. Jetzt gehe ich ein bisschen zurück. Der ist schon ein bisschen länger im Business und den sollte man eigentlich auch kennen. Peter Weihe.
So, na klar,
die Studio-Ikone.
Die Studio-Legende, genau.
Der hat überall
gespielt. Der hat alles gespielt.
Den hat auch jeder schon mal gehört.
Der hat bei allen Udos gespielt. Udo Lindenberg. Ja. Udo Jürgens,
DJ Bobo,
Udo, DJ Bobo.
Ja, ist kein Witz. Ja, DJ Bobo, geil. Bonfire, Helene Fischer.
Geil.
Überall, also das meine ich, der ist halt überall dabei, halt so ein Session-Gitarrist. Tierisch bekannt auch, weil er so super gute Ohren hat und also viel Experimente.
Ja, hat ja unsere Movie-Folge, die letztes Mal rauskam, da hat er ja, oder jetzt am Sonntag rauskommt, was ist das letzte Mal jetzt von dort, wo ihr hört? Zeitverschiebung, Paradox, Zeitreise, wir reden ja jetzt quasi in die Zukunft, in unsere Vergangenheit. Da hat der Huvi ja von ihm erzählt. So. Mega, mega krasser Typ auf alle Fälle, was so Studiosachen angeht. Hast du ihn mal persönlich kennengelernt?
Leider nein.
Ich glaube, Nico kennt ihn persönlich.
Keine Ahnung.
Nico Schliemann kennt ihn bestimmt persönlich. Ich glaube, Nico kennt ihn persönlich, ja. Mega, mega lustiger Typ.
Ach, okay, cool.
Ja. Ich würde mal sagen, gehen wir mal langsam in die höhere Liga, die wir Gitarristen hier in Deutschland doch haben.
Ja, darf ich davor einen nennen, bitte? Weil da kannst du eine gute Überleitung zu unserem guten Freund, den du wahrscheinlich anspielen willst.
Ja, ja.
Das war Thomas Fellow oder Fellow. Hast du von dem schon mal gehört?
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Ich auch nicht weiß, wie ich diese Überleitung machen
doch,
soll.
Doch, pass auf. Okay, ich sag dir jetzt, wo er herkommt. Er kommt aus Leipzig und unterrichtet an der Musikschule,
Hochschule
wo unser Freund auch ist.
Genau. Ja, wo unser Freund aus Plauen, der gute alte Sachse,
und übrigens,
Gewinner. Ja, ja nee, erzähl erst mal, was du willst. Also jetzt, soll ich jetzt...
Ja, geht so. Nicht. Lass mich noch kurz was sagen.
Ja, nee.
Unbedingt an.
So, bitte.
Tierischer Gitarrist, allerdings ja. Nicht elektrisch, sondern Akustik. Ja.
Also Sauerei.
Konzert, Worldmusik, Jazz.
Ekelhaft.
Unbedingt reinhören. Und genau, und dann kommen wir direkt zu unserem Freund, unserem
Martin Miller. Genau, Martin Miller. Ich glaube, so, das ist momentan einer der größten Aushängeschilde der Gitarrenszene in Deutschland. Yes. Was braucht man zu Martin zu erzählen? Ich gebe nur zwei Dinge, die man zu Martin erzählen kann. Hört euch die Martin Miller-Folge an. Hört euch das Let's Know Guitar Quiz an. Ich glaube, genau. Dann wisst ihr genug über Martin Miller. Er ist ein Besserwisser vom Herrn. Er weiß aber auch Arsch viel. Ist er doch ein ganz krasser Gitarrist. So.
Hast du ihn kennengelernt?
Wie habe ich Martin kennengelernt? Ich habe ihn damals angeschrieben, 2011, 2012. Ich habe seine Videos entdeckt und habe mir einfach angeschrieben von, ey, krass, dass genau wir so geile Fusion-Gitarristen hier haben. Hier hast du ein Video von mir, schau dir mal ein Video von mir an. Da hat er auch zurückgeschrieben und hat sich auch das Video angeschaut und hat mir dann auch Feedback und so gegeben. Und dann war Musikmesse 2012, da habe ich ihn so richtig kennengelernt. Ach, da habe ich ihn so richtig kennengelernt. Das war cool. Also, und Martin, ja, wie hast du Martin kennengelernt?
Oh, etwas früher. Ich meine, es wäre 2009, 2010 gewesen und dann da fing das ja auch an oder lief eine Zeit lang mit diesen ganzen Guthrie Govan Videos und dann war ich generell immer auf der Suche, wen gibt's noch und gucken hier, gucken da und habe ich gesehen, okay, Martin Wischmann stand da, glaube ich, noch bei den Videos.
Ja.
Und El Vichy und da gucke ich so und denke, krass, der ist echt Hammer. Ne? Und habe ich mehrere Videos von ihm gesehen und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben, E-Mail-mäßig. Direkt und gefragt, hör mal, gibst du Unterricht? Ich hätte irgendwie Bock, bei dir eine Stunde zu nehmen.
Ja, ja mehrere. Ich meine, 2009 war der gute Herr auch erst gerade mal 24, weißt du? Ja,
eben, genau. Dann sind wir in Kontakt gekommen über Skype und dann hat sich das alles so gefestigt und echt super geil. Ich denke mal gerne zurück an diese Zeit so. Ich habe das alles miterlebt, wie er dann so bei Jamtrack Central
war. Ja, super. Das habe ich auch. Ja. Und ich habe mich auch immer für ihn gefreut. Also für Martin freut man sich auch immer total, dass er damals bei Jamtrack Central zuerst reinkam. Ja. Einer der ersten, die damals bei Jamtrack Central dabei waren, bevor die halt so viele Leute genommen haben. Dann als er Ibanez Endorser geworden ist. Ich weiß noch, ich war bei der Musikmesse damals dabei, wo das so alles, ich sag mal, im Gange war und es noch im Geheimen war. Mhm. Und da hat er dann auch, glaube ich, ein paar von seinen Sur-Gitarren verkauft und so. Seine weiße Sur hat er, glaube ich, dann damals in Frankfurt
müssen
verkauft.
Müssen wir noch piepsen, so. Die S-Anfang-Gitarren.
Echt? Oh.
Nein, Gott.
Nee, aber da fing das an mit Ibanez, weil er ja bei der NAMM von denen angesprochen worden ist und so weiter und so fort.
Genau.
Total jemand, dem man jeglichen Erfolg gönnt, der jetzt mit seinen Live-Geschichten, seinen Bandprojekten auch unglaubliche Sachen macht, mega erfolgreiche Sachen macht. Wir haben sie hier in dem Podcast schon sehr, sehr oft erwähnt. Ja. Ich glaube, man braucht nicht extrem viel mehr zu ihm zu sagen, außer dass er ein tierischer Gitarrist ist, ein super netter Typ. Und Martin.
Und vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, die wird man gerne so vergessen. Ich sag mal, du musst alles vorbereiten. Du schreibst die ganzen Arrangements, du filmst den ganzen Scheiß, du schneidest alles zusammen. Das sind alles so Arbeiten, die kommen noch dazu. Also auch das Produzieren, den Sound erzeugen. Das ist ja ein gesamtes Paket. Es ist nicht nur Martin Miller, Gitarrist und Sänger, sondern es ist halt noch dieses ganze Paket.
Ja, ja.
Das ist halt Fülle.
Ja, Martin, braucht man nicht viel drüber mehr zu sagen. Unglaublicher Gitarrist, netter Typ.
Ja.
Ja, du, bevor wir, weil wir sind ja auch langsam, würde ich sagen, Richtung Ende. So, wir sind jetzt schon die 1-Stunden-Marke, glaube ich, auch überschnitten. Aber bevor wir zum Ende kommen, würde ich einfach nur noch mal, gibt's Gitarristen in deinem Freundeskreis oder gibt's Menschen, Gitarristen, die jetzt nicht ultra bekannt sind, aber denen du einfach sehr dankbar bist und wo du ganz gerne jetzt einfach mal kurz diese Zeit nutzen möchtest, um einfach mal zu sagen, hey, du und du und du, Dankeschön. Wegen euch bin ich durchaus so ein Gitarrist geworden, wie ich jetzt bin.
Oh, puh, da gibt's so viele. Also, ja, wenn ich noch gerne erwähnen möchte, ist meinen alten Gitarrenlehrer. Obwohl ich jetzt gar nicht so weiß. Mittlerweile spielt er Bass, das weiß ich auf jeden Fall. Und zwar Reinhard Lowatzke heißt der gute Mann. War mein erster Gitarrenlehrer. Und das hat mir immer viel bedeutet, weil es war so ein netter Typ. Ich erinnere mich mal, ich hatte mal meinen Verstärker mit, Marshall damals, und Volve State. Der kam gerade raus zu der Zeit. Und ich wusste nicht, wie man den einstellt. Dann hat er den angenommen, hat er so eingestellt und yeah und zack. gedacht, ach cool, cool, sowas spielt er auch, weil ich wusste gar nicht, vorher hat er immer so jazzige Sachen gespielt und das war mir damals natürlich, Jazz war für mich wie Kamillentee halt, nichts hat mich nicht so gekickt, sagen wir mal so. Mittlerweile schon mehr. Damals war ich halt so auf Rock, Guns N' Roses und so. Und ja, den möchte ich gerne erwähnen. Mittlerweile ist er pensioniert, das weiß ich, und macht aber immer noch Musik, allerdings als Bassist, aber auch in so Jazz-Fusion-Projekten, also ziemlich geil, bin dir sehr dankbar, falls du es hören solltest, Reinhard, lieben Dank für alles. Ansonsten gibt es so viele Freunde, die ich habe, die mit denen ich gerne spiele. Stefan Deppe zum Beispiel ist ein guter Kumpel von mir. Oder Ado ist auch ein guter Kumpel von mir, mit dem ich auch in der Balkan-Band spiele.
Stefan Deppe war doch der Typ mit der Ibanez, mit der Jumbo Tucci Ibanez.
Genau,
den Namen kenne ich noch, ja.
Die beiden, gibt so viele, ich vergesse mit Sicherheit jemanden und ärgere mich dann. Mein Schüler Tim möchte ich noch erwähnen, der ist auch auf einem guten Weg, der ist gerade dabei, so ein bisschen Theorie so ein bisschen mehr auszuarbeiten und es macht auch immer Spaß. Ich freue mich dann immer zu sehen, wie er wächst und sich weiterentwickelt. Ansonsten, keine Ahnung. Ich vergesse mit Sicherheit irgendjemanden, es tut mir leid. Wen möchtest du denn noch so erwähnen?
Oh ja, da gibt's so ein paar. Weil ich mir natürlich da vorher keine Gedanken gemacht habe. Nein, ich möchte kurz erwähnen, Florian Hollingshausen, leider ein sehr Gitarrist, der sehr unter dem Social Media, Schimpf fährt, aber er ist der deutsche Frank Gambale für mich. Wenn es jemand gibt, der sweepen kann wie Frank Gambale, dann ist es der, der mich immer wieder motiviert und anregt und lange, lange Zeit mir in den Arsch getreten hat. Ich habe auch in der Band mit ihm zusammen gespielt, weil er eigentlich auch Schlagzeuger ist. Florian Hollingshausen. Ich möchte auch natürlich auch meinen alten Lehrer erwähnen. Das ist Tim Gebel. Mm. Tim Gebel ist mittlerweile Gypsy-Gitarrist in Österreich.
Hab ich schon mal gehört.
Genau. Ja, ich habe das auch schon mal erwähnt in der Podcast-Folge. Der hat dann von heute auf morgen hat er all seine E-Gitarren alles verkauft. Der war auch viel im Business unterwegs, hat viel Popmusik auch gemacht zu Geschichten auf Fusion und war so einer der ersten, die so Leer-DVDs rausgebracht haben und so weiter und so fort. Alles verkauft, sich ein Audi TT gekauft, sich eine geile Gypsy-Klampe gekauft und ist nach unten nach Österreich gezogen.
Ist ja krass.
Ich habe das letzte Mal Musikmesse, ich glaube vor 2 Jahren oder so gesehen. Das war sehr schön, ihn mal wieder gesehen zu haben. Tim Gebel, wie viel ich durch ihn einfach gelernt habe, der war damals so mein Riesenidol. Ich wollte immer so cool sein wie Tim Gebel, weil er einfach Attitüde und Eier hatte. Das hat mich irgendwie immer bewundert, dass er ganz, ganz viele Eier und Attitüde hatte. Dann natürlich auch mein Dozent an der Uni, an der Frankfurter Musikwissenschaft, und zwar der Dr. Jörg Häuser, der einzige Musiker, den ich kenne, der einen Doktortitel hat. Der hat seine Doktorarbeit über Pat Martino geschrieben.
Echt?
Und dem möchte ich natürlich auch sehr, sehr dankbar, weil ich ultra viel auch von ihm gelernt habe und halt durch ihn studiert habe und so ein bisschen in die Jazzgitarre gegangen bin. Es gibt ganz viel, natürlich sämtliche Schüler von mir. Schüler bringen mir immer sehr, sehr viel. Also alle, ich werde jetzt keinen nennen, aber alle Schüler, die da draußen sind, Pussy, 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 steckt euch an, übt ein bisschen mehr. Ihr seid eine reine Enttäuschung, aber ihr motiviert mich immer besser zu werden. Nein, motiviert mich immer gut zu werden. Und dann hatte ich gerade noch einen Kopf, den ich jetzt wieder... Ja, genau, du! Was mit unserem guten Freund Jerry? Jerry, wenn du das hören solltest.
Jerry
Diasotado, wenn du das hören solltest, lass mal wieder von dir hören. Er ist zu Recht aus Social Media rausgegangen, weil es ein bisschen zu viel war. Vollkommen verständlich, aber es gibt auch ein Video mit mir zusammen mit ihm. Super geiler Gitarrist, Jerry. Auch sehr motiviert hat damals eben, und dadurch habe ich ja auch dich kennengelernt, den Workshop mit Martin Miller und Tom Quayle, 2015 war das, 2014 oder 2015? 2015 muss es gewesen sein, glaube ich.
Ja, 2015 war das, ja.
2015 organisiert, ja, genau. Ja, und wen man dann am Ende natürlich auch gar nicht vergessen darf, wer ein großartiger Gitarrist in der deutschen Gitarrenszene ist, ist der liebe Fabian Ratzak.
Wer ist das denn?
Wer ist das denn?
Ach, hör auf.
Ja, Fabian Ratzak.
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, weil...
Ja, aber ich fang zuerst an.
Okay.
Ich fang zuerst an. Jetzt kann man sich mal gegenseitig hier den Honig ums Maul schmieren.
Ein Blasen.
Nein. Einfach mal auch mal erwähnen, was Fabian Ratzak auch für eine Entwicklung jetzt sich gemacht hat. Ich weiß mich noch, wie ich damals in deinen ersten Videos gesehen habe und mir damals ein bisschen gedacht habe, okay, cool. Aber für mich so ein bisschen nichtssagend, weil halt eben noch nicht viel dahinter geschaut. Was du in den letzten 4 Jahren für die Entwicklung hingelegt hast, in Sachen Sound, in Sachen Stilistik, in Sachen Attitüde, deine Videos sind so viel, deine Ideen sind alles so viel. Das ist jetzt Fabian Ratzak, sag ich mal. Das ist jetzt so der Punkt, wo du, ich sag mal, dich selber bist. Wir warten lange, lange, lange auf ein Soloalbum. Wann kommt das Fabian Ratzak Soloalbum?
Oha.
Du hast schon vor ein paar Jahren, hast du schon immer wieder coole Snippets
geschickt. Jedes Jahr kündige ich das immer an und jetzt arbeite ich dran und yes, und es wird. Und Ach du, keine Ahnung. Ich muss so eine Motivation erreichen. Und gerade jetzt diese Corona-Zeit macht mich auch ziemlich down, was das die Motivation angeht, leider.
Das stimmt.
Wo man eigentlich viel Zeit hätte, aber das zieht runter, weil du kannst nicht spielen mit anderen Leuten. Und ich glaube, dass ich es auch gerne so als tatsächlich als Trio hätte. Hm? Mit so einem Live-Charakter tatsächlich auch.
Ja,
hätte ich irgendwie Bock drauf. Aber wer weiß.
Sprech dich doch mal mit Nico und mit Martin ab, dass sie einfach mal alle zu dritt mal endlich mal ein Soloalbum raushauen. Ja. Also Nico, auch wenn du das auch hörst,
unbedingt
Zeit für ein Soloalbum. Martin, wann kommt Martin Miller Part 2? Nein, aber super emotionsvoll. Ich liebe deine Ideen, die Videos, die du raushaust. Super kreativ auch. Mega, mega geil. Und dann natürlich das Podcasten, jetzt die 30. Folge. Wir machen den Shit jetzt schon seit über 30 Wochen. Seit über einem halben Jahr. Mega, ja, es sind... Wie die Zeit vergeht, mega lustig, mega viel Spaß, den wir zusammen haben, derselbe Humor, denselben Schwachsinn im Kopf, also, und es funktioniert von der Zusammenarbeit super, ich könnte da kaum glücklicher sein, deswegen, Leute, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, dann checkt auf alle Fälle mal Fabian Ratzak aus.
Okay. Aber da muss ich ja direkt was zurückgeben, weil man sollte natürlich, und ihr habt ihn alle gehört, unseren lieben Freund Justin Hombach. Supergeil, auch bei dir, Entwicklung extrem krass geworden. Jetzt spielt er gerade an sich selber herum. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Nein, aber was ich auch sehr bewundernswert, ich habe dann gedacht, wie macht er das? Er hat Dream Theater irgendwas rausgebracht, einen neuen Song, neue Single. Und dann kommt der liebe Justin einen Tag später, wenn überhaupt, oder in der gleichen Nacht. Und dann haut er mal eben so ein Cover raus. Unfassbar. Also echt krass. Und alleine, ich finde das auch immer so super motivierend, wenn du sagst, ja, ich übe jetzt mal eben 4 Stunden. Dann denke ich mir, Alter, wo nimmt er die Kraft her? 4 Stunden üben am Stück. Krass, also wirklich auch.
Und
die Technik ist unfassbar gut. Und also da merkt man halt auch, dass du das genauso lebst, wie wir alle halt. Und dass du da so drinnen steckst und motiviert bist und dich pusht. Und auch die ganzen Lessons, die du raushaust, die Videos. Ich meine, muss man sich mal angucken, die sind 1,5 Stunden lang. Du setzt dich dahin, analysierst das, erklärst das den Leuten. Und dann kommen so Kommentare wie, ja, warum jetzt Tabs? Dann frage ich mich, hey, Alter, was ist los mit dir? Nein, aber im Ernst, ich finde es super geil und hoffe natürlich auch, dass von dir irgendwann mal ein Soloalbum kommt. Ich meine, du hast ja
Bandprojekte. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Planung. Ich habe einige Songs geschrieben, es ist ein bisschen eine Planung tatsächlich.
Ja, sehr gut.
Ohne jetzt so viel zu spoilern.
Ja, sehr cool. Das ist gool. Guter Schritt. Sehr schön.
Ja, schön, haben wir uns genug Honig ums Maul geschmiert und anderen Gitarristen auch.
Jetzt gib mir mal die Kohle vom PayPal ein bisschen rüber.
Ja, genau. Die Kohle von unserem Patreon-Club.
Genau.
Jetzt haben wir auch genau eine Folge nämlich mal schön gehabt, wo wir einfach mal sämtliche Gitarristen genamedropped haben, die uns wichtig sind. Jetzt wird es ein Haufen Arbeit für mich sein, das alles mal niederzuschreiben. Es wird generell ein Haufen Arbeit jetzt erstmal sein, ein bisschen was zu editieren, weil Leute, ich glaube, das war die Folge, wo am meisten schiefgelaufen ist irgendwie. Wo echt am meisten technisch schiefgelaufen ist.
Aber wird hier ordentlich gebohrt, Baustelle.
Jetzt wird hier ordentlich gebohrt, genau. Ich nehme meine Spuren zu langsam auf und so Geschichten. Hey, jemine.
Und nochmal, sorry, ganz kurz, sorry für alle die wir vergessen haben. Es gibt garantiert welche, die ich im Nachhinein sagen werde. Um Gottes Willen, warum hast du den nicht erwähnt? Ne?
Ja, natürlich, auf alle Fälle. Deswegen ganz, ganz gutes, fettes Sorry, wenn wir euch nicht genannt haben. Vielleicht wird es nochmal einen zweiten Teil davon geben.
Ah, einer ist mir noch eingefallen, darf ich dir noch kurz erinnern? Rafael Trujillo, kennst du auch, tierischer
Gitarrist. Ja, Gott,
ist er aus Deutschland oder aus Österreich? Da weiß ich es nicht.
Er ist aus Österreich. Schweiz,
okay.
Schweizer. Oder Österreich? Ich weiß nicht. Aber kein Deutscher, aber oh Gott, jetzt. Ja. Okay, sorry, dass ich euch vergessen habe. Tom Geldschläger, Christian Münzner, die ganzen Obscura-Leute, geile Gitarristen. Sorry, dass ich euch vergessen habe. Aber ich liebe Pussy. ihr kommt auf alle Fälle auch mal hier in die Folge. Euch beiden will ich auch hier haben. Und Raphael auch. Und am liebsten jeden Gitarristen, den wir haben, weil alle Gitarristen sind geil. Wir können von allen Gitarristen was lernen. Ganz egal, ob Metal, Jazz, Blues, Flamenco, Pop, Schlager oder was weiß ich was. Wir können von allen was lernen. Weil wir sind alle toll. Die deutsche Gitarrenszene ist toll. Wir sind geil. Feiert euch mal, haut euch mal auf, klopft euch mal auf die Schulter. Und ich würde sagen, wir sind raus. Ne?
Wir sind raus. Macht's gut, Leute.
Alles klar.
Vielen Dank fürs
Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.